Ja, dann sage ich erstmal von meiner Seite herzlich willkommen zum Datenkanal Nr. 21. Wir wollen uns heute so ein bisschen unterhalten über die Sicherheit von Web-Anwendungen. Also ganz konkret wollen wir mal so die diversen allgemein bekannten Schwachstellen besprechen, die es halt so im Web gibt. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört.
Ding, ding. Ja, jetzt. Wir haben hier das Headset vertauscht. Ja, dann also von meiner Seite auch noch herzlich willkommen.
Gut.
Passt das. Und dann alles. Sind wir wieder mit Technik am Start.
Genau, du pustest nur sehr in dein Mikro rein.
Habe ich jetzt auch gerade bemerkt, aber ich glaube, ich kann auch den Regler etwas zurückziehen.
Okay. Und dann
kriegen wir es. Ich glaube, an dem solchen fehlt auch der entsprechende Schutz.
Der Popschutz, ja, das ist.
Ich dachte, es war auch der Spritzschutz, der dieses Zwischenwickeln. Ja, so, wenn ich, es hängt ja noch ein zweites Mikro rum, unter Umständen steigt man dann um.
Ja, genau, also wie schon angekündigt, genau. Sicherheit von Webanwendungen ist heute unser Thema.
Genau, vom 21. Datenkanal. Wir haben also, genau. Ja. 21, Okt.
Genau.
In dem Sinne schon ein kleines Weihnachten. In Informatik, das der 21.
Ach so,
Oktober.
Alles klar.
Ja. Genau, also die letzten Sendungen gingen ja um, also auch schon um die Sicherheitsthemen, bis auf unseren Einschub vom von Linux-Tagen in Chemnitz,
genau.
Den wir gemacht hatten. Und heute wollen wir im Prinzip das Ganze auf einer etwas höheren Ebene fortsetzen, wo wir das letzte Mal über die Binärprobleme oder die Probleme nahe des Betriebssystems gesprochen haben, also was in Anwendungen auf den unteren Schichten existiert, wollen wir heute mal so die betriebssystemferneren, also die höher gelegenen Probleme anschauen, wobei ich auch zu dem zu den Binärproblemen, ich nenne es jetzt mal so, noch einen kleinen Nachtrag machen würde. Ich hatte nämlich, wir hatten dann zum Schluss über die JVM, also über virtuelle Maschinen, gelästert, dass die eigentlich darauf angewiesen sind, einen ausführbaren Stack zu haben und schon, naja, fast die Sicherheitsprobleme herausfordern. Allerdings habe ich mittlerweile auch gelesen, ist es selbst in der C-Programmiersprache, dass man bei geeigneter Implementation oder Umsetzung von Sprachfeatures einen ausführbaren Stack braucht. Und zwar ist es so, dass C oder eine GCC-Anwendung, Erweiterung ist, dass man Funktionen verschachteln kann. Also innerhalb einer Funktion kann ich eine neue Funktion definieren und greife dort auf den Kontext der umgebenden Funktion zu. Und um das zu realisieren, dass man im Prinzip dynamisch, also die dynamische Schachtel erreicht, hat der GCC im Prinzip Code auf dem Stack generiert für die richtigen Zugriffe. Womit natürlich dann auch wieder dieses Problem auftrat, dass der Stack ausführbar sein musste, um die entsprechenden Anweisungen, also um den Zugriff auf die äußeren Schachteln zu lösen. In dem Artikel wurde das nicht weiter ausgeführt, den ich da gelesen hatte. Allerdings muss das wohl auch mittlerweile anders implementiert worden sein, aus bekannten Gründen eben, damit der Stack, also der Speicherbereich, wo lokale Variablen und andere temporäre Informationen für einen Funktionsaufruf hinterlegt sind, dass dieser Speicherbereich auch als nicht ausführbar markiert werden kann und dementsprechend der Prozessor dann an der Stelle sämtliche Ausführmöglichkeiten, beziehungsweise, also konkret ist es halt, wenn von dort ein Befehl geholt werden soll, also der Prozessor holt sich ja auch seine Befehle irgendwo von Speicheradressen, und wenn es dazu kommt, dass ein derartiger Ladebefehl auf eine Speicheradresse zugreift, die in dem ein Bereich liegt, der als nicht ausführbar markiert ist, dann verweigert das der Prozessor und macht dann an der Stelle nicht weiter. Und da gibt es, also das sind halt dann praktische Beispiele, wo man dann entweder ein bisschen nachdenken muss, eben wie hier bei dem C, bei dieser Implementationsgeschichte, dass man das geschickter gestaltet. Ja, beziehungsweise wird es auch solche Stellen geben, wo man nicht ran oder wo man schwer dann dahin kommt. Denn man denke zum Beispiel nur an diese Optimierungsgeschichten im Kernel selbst, wo für F-Trace und Perf diese Performance-Geschichten, so, diese ja, Messpunkte, und die werden unter Umständen rausoptimiert. Ja. Beziehungsweise es war mal eine Zeit lang so, dass SMP, also dieses Single Multiprocessing, Symmetric. Wenn im Prinzip auf einem Single-Prozessor-System ein Kernel ausgeführt wird, der für mehrere CPUs kompiliert ist, dann werden entsprechende Codeblöcke einfach durch NOPs ersetzt, beziehungsweise passende Sprünge aktiviert, was natürlich eben zu einer Live-Veränderung des Systems, also nachdem der Kernel im Speicher geladen und abgelegt ist oder aktiv geworden ist, verändert sich nochmal dieser Code. Und das sind natürlich dann auch wiederum solche Zugriffskollisionen, wo man an Speicher ran will, der der ausgeführt werden soll später, aber vorher verändert werden soll. Und das sind dann halt so, also im Großen denke ich mal eher die Randprobleme, dass die Standardausführung, die Standardprogramme kommen völlig ohne derartige Tricks und Spielereien aus. Allerdings sind es eben auch, existieren trotzdem noch derartige Fälle, in denen das eigentlich eben auch sinnvoll ist. Wenn man es halt beim Kernel anguckt, hat man dann konkret diese Fälle, wo man sagt, okay, für die Optimierung, für die bessere Ausführung bringt man dann solche Techniken zum Einsatz. Ja, aber unser heutiges Thema sollte sich einige Ebenen höher ansiedeln und weniger sich um diese Fragen kümmern, wie irgendwas implementiert ist, sondern eher zum Beispiel Sprachfeatures angreifen oder Angriffe auf die Sprachfeatures.
Ja. Wobei, also ich sehe es eher so als wirklich generelle Angriffe, die im Web halt so aktuell passieren oder die viel diskutiert sind.
Ja, das ergibt sich dann, denke ich mal, auch einfach genau.
Also sind jetzt nicht unbedingt Sprachfeatures, also nicht Features der Programmiersprache oder Unfeatures.
Ich dachte jetzt zum Beispiel an eine Code Injection in regulären Ausdrücken.
Ach so, okay.
um das Ganze gleich mal hier auszuführen. Es gibt halt diese PCRE, diese Perl Compatible Regular Expressions, die ein sehr tolle Möglichkeiten bieten. Also diese regulären Ausdrücke, die eigentlich vom Perl ursprünglich herkommen, haben halt viele, viele Funktionen drin. Und unter anderem auch, dass wenn beim Auswerten eines regulären Ausdrucks, also bei so einem Vergleich, der da stattfindet, man an eine Stelle gerät, kann man auch Code ausführen. So. Und ist unter gewissen Dingen einfach hilfreich, wenn man da zum Beispiel feststellt, hier ist ein Fehler, der String, den man gerade prüft, der stellt einen Fehlerfall zum Beispiel dar, dass man entsprechend eine Logmeldung schreibt. Wäre zum Beispiel so eine Anwendung. Aber und wenn man im Prinzip an dieser Stelle es schafft, anderen Code einzubringen, dann kann man natürlich dann auch frei im Rahmen dieses Systems agieren. Problem ist eben, Ausführung, dass man Code innerhalb dieser regulären Ausdrücke verwenden darf, wurde, glaube ich, von vielen einfach blindlings angeschalten, ohne sich wirklich der Konsequenzen bewusst zu sein. Und man hatte dann an der Stelle und natürlich war es auch oftmals so, dass dynamisch diese Ausdrücke zum Überprüfen zusammengebaut wurden, eben unter Umständen sogar aus Benutzereingaben. So, und da hat man dann einfach die Eingabe genommen des Benutzers, hat die in einen regulären Ausdruck verpackt. Der wurde dann in den entsprechenden Automaten umgesetzt mit eben solchen Code-Anhängseln, mit solchen aktiven Anweisungen. Und dann musste man nur noch eine passende Eingabe in dem Sinne verwenden, die genau an die Stelle kam und das auslöste. Und, man hat es im Prinzip dort geschafft, seinen eigenen beliebigen von außen eingebrachten Code im Rahmen des Systems auszuführen.
Ja.
Und das meinte ich halt mit Sprachfeature. Also an der Stelle ist es ja in gewissen Rahmen halt was Sinnvolles, was man wirklich auch brauchbar einsetzen könnte. Allerdings hier gedankenlos quer über das System verstreut und jeden in dem Sinne rangelassen, hatte das halt auch seine Nachteile.
Ja. Aber ich glaube, du musst dann noch das Mikro wechseln, wenn ich das so richtig höre. Ja. Weil, also ich denke, der ein oder andere wird das auch draußen hören. Das ist doch mächtiges Rauschen und ich glaube, das ist sehr schwer anzuhören, wenn wir jetzt noch 2 Stunden oder 1,5 Stunden so auf die Art und Weise weiterreden. Und also Jörg nimmt sich gerade ein neues Mikro, neues Headset, ein Mikro, was irgendwie gerade irgendwie sehr in einer merkwürdigen Position steht. Mal gucken. Mal wieder ein Redetest.
Nee. Ding, 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 1, 2, was ist das? 1, 2, 3, 3, 2, 1.
Nee, auch nicht.
Nee, auch nicht.
Wir testen gerade mal so die Mikros durch.
Ding, Ding, nee, hä? Aber das ist sowieso das Headset 2.
Ja, ja.
Das ist, kompliziert.
Ups.
Ups, das war der Tech.
Jetzt waren wir eins weitergerutscht. Jetzt, das war jetzt schon, in dem Falle die Musik, die hier gerade kurz anlief. Also die Musik haben wir uns für euch vielleicht später, oder vielleicht können wir jetzt ein bisschen Musik machen, obwohl das bringt auch nichts, weil...
Ding, ding. Mm-mm. Ja, dann doch, ich würde sagen, wir starten
ja. Mit Musik. Genau, dann machen wir euch erstmal ein bisschen Musik an. Jörg versucht hier sein Mikro-Setup nochmal irgendwie ans Laufen zu kriegen. Und dann hören wir uns in 3 Minuten wieder. Jörg hat ein bisschen Musik mitgebracht. Titel heißt Electro Life. Und ja, die Gruppe Transendam, Transendam, keine Ahnung, wir werden es sehen. Elektrische Musik. Viel Spaß. We'll be right back. Ja, damit sind wir wieder zurück und mit voller Spannung schaue ich jetzt rüber zum Jörg und mal gucken, ob er reden kann.
Hallo, hallo. Ah, doch, ich bin wirklich wieder auf Sendung. Nee. Und ohne komische Neben-, doch, Knackgeräusche sind heute wieder mal dabei.
Achso, ja, wir haben wieder schöne Stühle. Die Knackstühle.
Ja.
Ja, also genau. Das ist halt so die musikalische Untermalung.
Genau, in der während der Sendung.
Stell dir vor, andere Leute haben irgendwie so ein hässliches Holzfeuer knacksen und wir haben hier diese tollen Stühle.
Ja, genau. Also die Unterbrechung bei den Angriffen oder bei den Möglichkeiten, eigene Dinge da zu tun, wo andere sie eigentlich gar nicht vorgesehen hatten. Um es mal so etwas schön zu umschreiben. Und ja, also die eine Geschichte, was ich halt erläutert hatte jetzt, dass man unter Umständen bei regulären Ausdrücken eine Möglichkeit findet, seinen Code einzuschleusen. Aber derer Stellen gibt es natürlich wesentlich mehr. Und ich weiß nicht, also wollen wir die Größe mit S nehmen?
Ja, das ist so quasi die...
Das, was ja, so auch am weitesten bekannt ist.
Ja, und, vermutlich, so. Genau. Und da sollte man eigentlich einsteigen, was ohnehin schon bekannt ist, beziehungsweise wo vielleicht der eine oder andere mal was davon gehört hat.
Ja.
Und das Große mit S, was ich da denke, ist SQL Injection. Genau. Also und da muss man vielleicht nochmal ein bisschen ausholen. Also es geht natürlich um Webanwendungen, wie wir schon gesagt haben. Und ja, in der Regel ist es ja so, wenn ihr Webseiten aufruft, da seht ihr irgendeine Webseite, die wird euch angezeigt und anhand der URL kann man oftmals irgendwie erkennen, dass da in der URL irgendwelche Fragezeichen und kaufmännische Unds sind, manchmal ja, manchmal nein, hängt halt ein bisschen von der Anwendung selbst ab und also gerade diese Geschichte mit Fragezeichen und kaufmännischen Unds ist halt so ein Zeichen, dass da Parameter übergeben werden und anhand der Parameter entscheidet dann hinten irgendeine Anwendung, was da zu machen ist. Also in der Regel läuft irgendwie sehr oft ein PHP-Programm, ein PHP-Software und diese PHP-Software macht dann halt, greift auch wiederum auf eine Datenbank zu und holt da Daten raus, beziehungsweise schreibt Daten rein und die rausgeholten Daten aus der Datenbank werden dann halt wieder auf der Website angezeigt. Ich meine, wir müssten vielleicht irgendwann mal eine Sendung zu HTTP machen und das nochmal in Ruhe erklären, weil es kann mit Post und Get arbeiten und man kann die URL umschreiben und dass man dass es aussieht wie Name.html und so weiter. Also man muss das nicht unbedingt erkennen und es muss auch nicht kein PHP laufen, sondern Ruby on Rails oder ein C oder Assembler oder was auch immer.
Genau.
Also das ist, der Möglichkeiten sind da viele und also ich denke nur, dass also im Web wird man sehr viel PHP finden, ist so mein Eindruck.
Ja.
Und daher kommt also auch das mein Beispiel jetzt, dass ich mich da eher an PHP so ein bisschen aufhänge. Aber letztlich ist das...
Letztlich ist das Problem eigentlich über alle Programmiersprachen verteilt. Also es ist, dass in anderen Programmiersprachen gewisse Probleme dann eher noch auftreten. Aber klassisch ist eigentlich eben eine SQL Injection.
Genau.
Und... sagen wir es mal auch so, klassisch für PHP-Programme.
Also ich glaube, ist zumindest mein Eindruck, ohne dass ich jetzt wirklich das genauer durchrecherchiert habe, dass so mit PHP und MySQL auch wirklich die SQL-Injections da losgerannt sind. Aber auf der anderen Seite war das auch so ein bisschen so nochmal ein Push, was Web betraf.
Das wird einfach damit korrelieren, dass halt PHP recht häufig auftritt. Das, sagen wir mal so, gemessen wären vielleicht die Probleme bei PHP prozentual gemessen an Verbreitung der Sprache wahrscheinlich genauso häufig sein wie bei anderen Programmiersprachen. Wobei eben andererseits würde ich es doch auch wieder höher ansetzen, denn PHP von dem Grundgedanken her, dass jeder damit ein leichtes Werkzeug an die Hand bekommt und kann damit seine Webseite basteln, hat natürlich auch wirklich dazu geführt, dass jeder seine Webseite gebastelt hatte, hatte dann eigentlich auch starke Sprachmittel an der Hand, also wirklich Möglichkeiten, mit denen man viel machen konnte, eben wie hier ganz leicht auf eine Datenbank zugreifen und ähnliches. ohne sich eben...
Turing-Korrespondentische Sprache quasi.
Ja, ja. Nur leider ist sie nicht so kurz gefasst wie ein Automat oder nicht so kompliziert zu bearbeiten wie ein Turing-Band.
Ja.
Und an der Stelle ist, ich glaube, da liegt einfach dieses Grundübel vom PHP drin, dass man einen sehr leichten Zugang für jedermann geschaffen hat und dabei aber verkannt hat, dass doch auch sehr große Probleme damit auftreten können und daher ein gewisses Wissen einfach dafür vorhanden sein muss, wenn man damit arbeitet.
Ja.
Eben wie hier an dieser Stelle. Natürlich dieser Gedanke, ich bastle mir mal schnell meine Abfrage zusammen,
genau.
Am besten auch noch dynamisch eben mit irgendwelchen Informationen, die mir der Browser liefert.
Mhm.
Und also gar nicht mal selbst die Kreativität hat walten lassen und geguckt hat, was da eigentlich alles dann noch passieren könnte.
Ja. Ja, ich denke, das ist auch viel bei, ich sag mal, nicht Informatikern, genau, und nicht Mathematikern verbreitet. Man denkt, da wird ein Name eingegeben, der Name besteht aus Buchstaben von A bis Z, vielleicht noch ein paar Umlaute drin. Und das ist so eine implizite Annahme, die man trifft. Und man nimmt gar nicht an, dass man
was
da auch vielleicht ein Hochkomma reinschreiben könnte oder irgendwie ein Semikolon oder beliebig andere Sachen.
Wobei ich aber auch sagen muss, wenn selbst das Problem des Hochkommas erkannt wird, dass man das mal als Eingabe erhalten hat, daraufhin funktionierte was nicht, dann wird halt ein Workaround gebastelt, um dieses Ding zu beseitigen.
Genau.
Dann wird eben unter Umständen in und draus gemacht, die HTML-Umschreibung für das Hochkomma.
Und Code. Nee, Quote ist doppelt, ich weiß gar nicht, was einfach ist. Egal.
Nee, es hätte schon Quote sein können.
Quote ist so ein Zollzeichen, also so ein Doppel-Single-Quote quasi.
Ja, und dass aber einem da überhaupt nicht aufgefallen ist, was wirklich an dieser Stelle passiert ist. Also habe ich dann auch schon gesehen, dass im Prinzip diese Lücke, die einem da gerade ins Gesicht gesprungen ist, dass man die gar nicht mehr wahrgenommen hat, sondern einfach nur in Fix gebastelt hat, dass man endlich wieder Quotezeichen, also einfache Anführungszeichen eingeben konnte, bis zu dem Punkt, als er natürlich alle mit dem Backslash kam und solche Geschichten. Und gar nicht erkannt hat, was da das riesige, große Problem ist, vor dem man da steht.
Genau. Und was der Programmierer letztlich macht, er bastelt sich sozusagen eine SQL-Anfrage zusammen. Also SQL ist halt auch wieder eine Sprache.
Das ist halt das
SQL Query Language oder sowas.
Ich weiß gar nicht, es war mal eine SQL. Structured English Query Language. Und dann hat man, glaube ich, festgestellt, dass es doch nicht so englisch ist und hat dann noch in SQL draus gemacht. Ja,
also in jetzt im einfachsten Falle, da wird halt so, quasi geschrieben select from, dann kommt irgendwie der Datenbankname rein, where, und dann kommt meistens eine Kondition. Also Name ist gleich und dann nach dem ist gleich fügt oftmals der Programmierer dann einfach sozusagen die Angabe, die vom Browser jetzt kommt, da rein. Also sozusagen in der Erwartung, dass jemand seinen Namen, Jens, da reinschreibt, dann guckt die Anwendung halt in der Datenbank nach und schreibt dann halt alle Leute raus, die mit Namen Jens heißen zum Beispiel.
Genau. Also es ist in dem Sinne eine schöne Filterbedingung, wie man es mal krass auch von einem Tabellenkalkulationsprogramm kennt, wo man im Prinzip sich das eigentlich standardisiert zusammenbastelt, wo man vorne auswählt, welche Spalte, dann den Vergleichsoperator und dahinter dann, was man erwartet.
Genau.
Und hier ist es halt, dass das ein Freiformtext mehr oder weniger ist.
Genau.
Wenn der natürlich geschickt arrangiert ist, dann erhält man im Prinzip einen gültigen SQL-Ausdruck, den dann die Datenbank umsetzen kann, auswertet und an der Stelle halt dann das passende Ergebnis liefert.
Genau. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu diesem Hochkomma zurück, also zu dem einfachen Anführungszeichen.
Aber es muss nicht mal das Hochkomma sein, denn ich kann ja auch Zahlen haben.
Ja, natürlich. Also man kann natürlich beliebigen Unfug da reinschreiben. Aber oftmals ist so der Test,
das ist ein String von,
man schreibt einfach mal sozusagen das einfache Hochkomma dahin. Das Quotezeichen, müssen wir gleich mal gucken, wie der korrekte Name dafür ist.
Na, eigentlich würde ich im Deutschen sagen eine Apostroph.
Ja, stimmt, das ist richtig.
Also wir reden hier nicht gerade über Accent d'aigu und Accent grave, die beiden neben der Backspace-Taste gelegenen Zeichen, sondern wir reden über das, was sich über der Raute links von der Enter-Taste befindet, links unterhalb der Enter-Taste.
Stimmt.
Und im Deutschen ist das eigentlich das Apostroph, neben im Englischen genauso. Im Englischen kennt man ja auch ein Apostroph.
Mir fällt nur immer Single Quote eins in meinem Kopf und das versuche ich so irgendwie ins Deutsche wieder zu übertragen. Deswegen.
Naja gut, aber das ist eigentlich verkehrt, weil in Anführungszeichen und selbst das einfache Anführungszeichen ist es nicht. Denn die sind leicht gekippt. Die kann man besser emulieren, wenn man die beiden Akzentzeichen verwendet, ohne ein Zeichen darunter. Was natürlich auch häufig falsch gemacht wird, weil mit Unicode sind passende Zeichen eigentlich vorgesehen. Und im HTML, beziehungsweise sind dann auch für das Deutsche die richtigen Zeichen vorhanden, sprich das linke Anführungszeichen liegt unten auf der Grundlinie und das rechte Anführungszeichen dann entsprechend oben an der Oberlänge.
Ja. Und die Sendung zur Typografie kommt irgendwann auch in der Zukunft. Ja, also Apostroph ist in der Tat der korrekte Name. Oder man kann auch sagen Hochkomma oder Oberstrich.
Hochkomma, stimmt. Stimmt, Hochkomma. Ja.
Genau, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Dass man das verwendet zum Einschließen von Zeichen.
Achso, genau. Genau, und das ist halt oftmals der erste Test, dass man eben in die Anwendung einfach mal anstatt eines Namens ein Hochkomma eingibt und dann guckt, was die Anwendung daraus macht. Und dann kann man halt Schritt für Schritt versuchen, das dann ein bisschen auszubauen. Also,
beziehungsweise, wenn die Anwendung daraufhin nichts mehr macht oder Blödsinn macht, ist das schon das erste Indiz, dass man vergessen hat, an der Stelle darauf zu achten. Und eben auch, dass da sehr wahrscheinlich eine Datenbank dahinter liegt.
Genau.
Ja. Wobei natürlich, ich glaube, MySQL sind zum Beispiel auch Gänsefüßchen, also die doppelten Anführungszeichen.
Genau, das geht auch.
Als Stringbegrenzer möglich, sodass man auch mal das testen sollte. Dann sollte die Anwendung entsprechend auch fehlreagieren.
Ja.
An der Stelle. Und dann ist es halt eine Frage, wie man das weiter eben ausbaut, was man dann an dieser Stelle alles einfügt, um dann entsprechende Erkenntnisse aus der Datenbank herauszuholen, die vielleicht gar nicht gewollt waren.
Ja, letztlich versucht man halt dann an der Stelle diesen einen Befehl mit diesem Select, wo Name aussortiert wird, zu beenden und dann gibt man halt einen anderen Befehl ein. Also man kann, zum Beispiel die Datenbank einfach löschen hinterher.
Ja.
Das ist sozusagen die eher schlechte Variante. Oftmals kann man dann einfach mal sagen, hier, gib mir mal die ganzen Felder aus oder die Datenbankbeschreibung oder was auch immer und guckt sich die Datenbank an. Und was natürlich dann im Nachfolgenden interessant wird, ist, wenn dann halt irgendwelche Passwörter drinstehen.
Ja.
Und dann hat man irgendwie Benutzername und Passwort. Im besten Fall, wenn man gar keinen Aufwand hat, stehen die Passwörter im Klartext da.
Ja, gut. Ne?
Was besonders unschön ist. Oder aber sie sind halt irgendwie verschlüsselt.
Genau.
Ja. Also das verschlüsselte Anführungszeichen ist oftmals halt einfach so ein Hash-Algorithmus, der da drüber gejagt wird. Und dann reicht es sehr oft auch aus, dann einfach wieder so ein Programm halt drüber laufen zu lassen und sich die Passwörter wieder zurückwärts ausrechnen zu lassen.
Alternativ bei Google fragen. Habe ich auch schon oft gemacht.
Genau, ja. Mittlerweile sind jetzt derart viele von Passwortdatenbanken ins Netz rausgefallen, dass man da wirklich abgleichen kann. Und es gibt dann halt so spezielle Techniken wie Rainbow Tables und so weiter, die dann sehr schnell und easy dann das Passwort zurückrechnen und Name vergessen. Also, ich werde es mit verlinken. Also, ein recht bekannter Blogger, Autor, ich überlege immer noch nach dem Namen, Joel irgendwas, egal. Der hat vor kurzem mal so diverse Grafikkarten rumrechnen lassen und war beim 10-stelligen Passwort, glaube ich, immer so noch bei so 460 Tagen, was die Karte da rumgerechnet hat. Also es war vergleichsweise...
Was denn für ein Algorithmus?
Moment, ich versuch's mal nebenbei.
Aber trotzdem, also das mit den Grafikkarten ist natürlich ein echtes Problem geworden, weil das natürlich hochoptimierte Recheneinheiten geworden sind, die speziell in, also eben weil man für Grafik halt auch oftmals so, oder umgekehrt, man diese Grafikoperationen, sowas wie Drehungen oder Verschiebungen, lassen sich oftmals eben durch auch für mathematische Berechnungen halt sehr günstig ausnutzen, sodass man an der Stelle an eine die normale Berechnung, für die der Prozessor vielleicht lange braucht, weil es einfach komplex ist, weil man sowas hat wie a mal b plus c, also so ein Komplexausdruck und nicht nur einfach a plus b, dass das eine Grafikkarte einen derartigen Schritt genauso schnell macht, wie eine CPU in einem nur eine Operation, nur eine Addition ausführt. Und an der Stelle kann man natürlich, wenn man die Grafikkarte auf die Art und Weise nutzt, solche Berechnungen wesentlich schneller anstellen und auf die Art und Weise halt große Sachen, eben wie hier ein Brute-Force-Angriff, also das blinde Durchprobieren von irgendwelchen Passwörtern ganz einfach durchführen. Also man hat einfach, man fängt an A, B, C, D und probiert aus, wie das verschlüsselte Passwort A aussieht, wie das verschlüsselte Passwort B aussieht. Und wenn man das dann hat, diesen verschlüsselten Teil, vergleicht man das mit dem, was man im Prinzip irgendwo abgegriffen hat aus so einer Datenbank. Und wenn man dann natürlich eine passende einen Treffer hat, wenn man dann eine Übereinstimmung findet, dann hat man auch eben das Klartext-Passwort, was man verwenden muss, um sich an dem System anzumelden. Weil ja, man im Prinzip, weil das System im Prinzip dann auf dieselbe Art das Passwort verschlüsseln wird und mit dem Endvergleich dann auch natürlich das Ding akzeptiert. Und hat es.
Also ich finde es gerade nicht. Also ich muss das nochmal in Ruhe dann suchen. Ja. Also
ich jetzt aber mehr wobei. Also es ist natürlich jetzt die guten 10-Stellungs-Passwort ist ganz schön heftig. Und die andere Geschichte ist natürlich auch noch, was das für ein Algorithmus war. Also wenn es ein reiner Brute-Force-Angriff war, es war ein reiner Brute-Force-Angriff.
Also ich glaube, es war ein reiner Brute-Force, ich müsste nochmal nachlesen. Ich habe das halt nur unterm Tag kurz überflogen und.
Aber es gibt in dem Sinne auch genügend andere Algorithmen. Mir fehlt jetzt gerade Krypt ein. Also der steinalte Unix-Passwortverschlüsselungsalgorithmus sollte in dem Sinne auch nicht verwendet werden, weil für den gewisse Angriffe einfach bekannt sind. Also dass man einfach die Komplexität des Algorithmus derart reduzieren kann, dass das, nur noch in Richtung Obfuscating geht, aber nicht mehr wirklich in Verschlüsselung. Und an der Stelle ist es dann halt, dass selbst eben ein verschlüsseltes Passwort in einer Datenbank noch lange nicht bedeutet, dass das sicher ist. Ja, ja aber die Hauptfrage war ja einfach, wie überhaupt da rankommen. Und da gibt es ja schon auch mit interessante Techniken. Beziehungsweise ich würde jetzt nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und würde mal nochmal zur SQL was erzählen. Denn SQL, ursprünglich war es irgendwie angedacht, dass jeder SQL spricht und nutzt und kann, dass eigentlich die Sekretärin, wenn sie irgendwas aus dem Datensystem wissen will, wird sie SQL eingeben. Ja, das war so diese Grundannahme, die man damals getätigt hat. Oder unter dieser Prämisse wurde im Prinzip dieses ganze Konstrukt von Datenbanken entworfen. Und dementsprechend ist SQL eben auch sehr angenehm zu lesen. Oder wie ein Prof von mir immer sagte, recht schwatzhaft. man hat im Prinzip dann auch wirklich stehen, Select, Spaltenname, also zum Beispiel eben Select Passwort from Tabelle, also eben zum Beispiel from Users, wenn es halt die Benutzertabelle sind. Where, also dann meine Bedingung, die ich an die Auswahl stellen möchte, an den Filter in dem Sinne. Where Username ist gleich und dann eben normalerweise würde man in Anführungszeichen da dann sagen, den Benutzernamen, den man abfragen möchte. Also für jemanden, der Englisch spricht, ist das eigentlich schon ein recht holprig zu lesender Satz. Aber man kann eigentlich verstehen, um was es da inhaltlich geht. Und genau diese Geschichte erfordert dann eigentlich auch, oder dass man im Prinzip über so ein Textinterface mit der Datenbank kommuniziert, führt im Prinzip schon zu dieser Schwierigkeit, dass diese, dass man im Prinzip zu einer Abstraktionsschicht kommt. Allerdings eben auf diese Abstraktionsschicht diese Befehle oder dieser Text halt oftmals in der Anwendung erst direkt zusammengebastelt wird und da eigentlich auch den Programmierer dazu verleitet, derartige Geschichten zu machen. Mhm. Also eigentlich ist auch in SQL eine entsprechende andere Möglichkeit vorgesehen, wie man Parameter einbringt. Mhm. Allerdings ist eben der klassische Ansatz eigentlich, den jeder wählt und auch so, wenn man aus seinem PHP MyAdmin zum Beispiel heraus eine Anfrage probiert hat, wenn man auf der Kommandozeile oder mit anderen, wo man halt SQL direkt mit der Datenbank sprechen kann, wenn man dort was entwickelt hat, eine Anfrage, kopiert man die raus, fügt die in sein Programm ein, passt sie noch eben leicht an, dass man die entsprechenden Variablen einfügt und ist fertig.
Genau.
Und das ist auch in gewisser Weise das Fatale an dieser Geschichte, dass hier dem Programmierer nicht die Hürde so hochgesetzt wird, dass er an der Stelle halt drüber fallen würde und gar nicht erst derartige Konstrukte in sein Programm einbaut. Und das, denke ich mal, wird auch mit ein Grund sein für diese massenhafte Verbreitung von derartigen Einfallstoren in Programme.
Und es ist halt auch wirklich einfach. Also ich meine, wenn man so dieses Prinzip von SQL Injection verstanden hat, was wirklich ja trivial ist, dann rennt man halt von Webseite zu Webseite und guckt sich das an, beziehungsweise es gibt so Security-Scanner, so, also Nikto fällt mir da zum Beispiel ein.
Mir fällt W3AF.
Oder genau. Und die lässt man einfach gegen die Webseite losrennen und dann wartet man, geht einen Kaffee trinken und guckt, was da passiert. Ne?
Ja, genau.
Also ich hatte vor einiger Zeit, ich habe auch irgendwo das Log noch zu Hause rumliegen, fällt mir gerade ein, da hat auch jemand mit Nikto angefangen, eine Webseite da aufzumachen.
Zu bearbeiten.
Mhm. Und es war aber interessant, wie Nikto sich da vorgearbeitet hat. So auch wirklich, ich glaube,
intelligent.
So vom einfachen Hochkomma war, glaube ich, so die erste Anfrage. Und die letzte war dann ein wirklich ein Mega-Ausdruck mit irgendwelchen Unions und Joins und also
ich finde auch eigentlich schon den Schritt vorher. Denn oftmals, was im Prinzip interessant an Webseiten ist, man hat halt diese Einfallstore, die offensichtlich sind, eben oben oftmals über die Parameter oder sowas, die funktionieren nicht. Da wird meistens schon abgedichtet. Ja. Aber es gibt solche Ecken dann wie ein Kontaktformular oder wenn ich irgendwelche Suchfelder wahrscheinlich auch noch sind eher abgedichtet. Aber es gibt genügend Eingabemöglichkeiten.
Ja.
Dass da im Prinzip dieses Scanner eher in diese versteckten oder nicht offensichtlichen Felder geht.
Genau.
Und dort versuchen reinzukommen.
Also letztlich muss man halt nur die Webseite angucken.
Ja.
Und da siehst du ja, was da an Feldern, egal ob die jetzt hidden sind.
Ja, genau. Oder Fields in einem Formular ist auch so ein Kandidat, weil der ist übelst sicher, den sieht doch keiner.
Ja, genau. Genau. Das ist wie die kleinen Kinder, weißt du, halten sich die Augen zu und sie sind verschwunden, weißt du.
Ja.
Wenn ich niemanden sehe, dann kann mich auch niemand mehr sehen.
Und richtig.
Die Denkweise ist hier dann ähnlich.
Ja, beziehungsweise kenne ich hier auch noch die abstrute Denkweise, dass nur weil ich irgendwas per JavaScript verboten habe oder weil ich an das HTML-Feld dran geschrieben habe, es dürfen nur Zahlen eingegeben werden, erlebe ich auch in der Annahme, dass mir doch jeder nur über dieses Feld nur Zahlen sendet.
Genau. Also diese Diskussion hatte ich jetzt vor kurzem mit jemandem wieder, der seine Bilder auf seiner Webseite geschützt hat sozusagen. Weil also da gibt es diesen üblichen Trick, dass man da, wenn jemand mit der rechten Maustaste draufklickt, und also das ist ja normalerweise der Datei-Speichern-Dialog und den fängt man halt per JavaScript ab und sagt dann, du bist böse, du darfst das nicht speichern. Und da war der halt glücklich, dass er jetzt quasi
seine Bilder
kopiergeschützt hat. Und ja, es war etwas irritiert, glaube ich, als ich ihm dann gesagt habe, zu spät. Also wenn mein Browser die anzeigt, sind die schon da. Da sind die schon auf meinem Rechner.
Genau. Und das ist halt auch so ein bisschen die Idiotie. Da hatte ich nämlich letztens auch über verschlüsselten Code eine Diskussion. da gab es die Annahme, dass das Programm an sich, was ich dem Kunden schicke, verschlüsselt ist. Also der kann das nicht lesen. Entschuldigung, aber er kann es rausführen.
Ja.
Spätestens seine CPU kann es lesen. Und über geeignete Maßnahmen greift man das halt an der CPU dann ab. Herrgott, genau, dann stellt man sich erst da hinten an. Aber irgendwann kommt man daran und irgendwann muss dieses Ding entschlüsselt sein. Also es ist einfach der Irrglaube, dass jemand etwas mit den Daten anfangen können soll, aber dann auch wiederum nicht darf.
Ja, genau.
Ja. Und hier an der Stelle ist es eben, also für mich ist einfach immer das Paradebeispiel ein Firebug. Wenn man im Prinzip wenn es installiert ist, Klick drauf, zack, Eigenschaften des Felds verändert, entsprechende Daten eingegeben, absenden geklickt und schon ist im Prinzip diese falsche Eingabe, die nie hätte irgendwie an dem Programm ankommen dürfen, ist plötzlich da.
Ja, also Firebug ist so eine Erweiterung für den Firefox.
Ja.
In dem Falle. Kann man sie installieren und dann kann man halt wirklich den gesamten Quellcode sich angucken und also angucken beliebige und Sachen verändern und das. Genau. Also gerade wenn man eigentlich Webentwicklung macht, das ist sehr nett.
Sehr hilfreich.
Aber auch wenn man halt ein bisschen mal was austesten will.
Das ist ja, auch ganz, oder ganz wenn man auch auf kaputten Webseiten unterwegs ist, die im Prinzip erst die Eingabefelder aktivieren, wenn hintenrum dieses und jenes passiert ist. Nee, zack, aktivieren und dann trage ich meine Sachen ein, kann das Formular abschicken und fertig. Also auch für den normalen Alltag ergeben sich da so einige hilfreiche Möglichkeiten. Und also im Web ist für meine Begriffe eben auch einfach dieser Kerngedanke, den man da mitnehmen muss, was einfach eine klassische Anwendung da ist, einfach auf dem Gerät, wo die Anzeige passiert und wo die Berechnung passiert, das ist dasselbe Gerät. Also das ist einfach so aneinander geklebt. Und das ist plötzlich im Web auseinandergerissen worden. Da ist die Anzeige bei dem Browser, bei dem Benutzer. Und dazwischen gibt es noch einen Übertragungskanal von der Anzeige zum Programm und umgekehrt. Und das Programm steht eigentlich dann erst so gesehen halt zwischen oder zwischen Programm und Anzeige steht immer noch dieses böse Internet. Das, was im klassischen Fall halt immer mit so einer grauen Wolke dargestellt wird.
Und wahrscheinlich muss man da eine rote Wolke zeichnen, wo dann irgendwelche so irgendwelche Horrorfiguren drin rumschweben und
na, ich überlege jetzt gerade, ob es nicht auch oft diese Wolken mit Blitz gibt.
Oder sowas, ja, genau.
Also eine Gewitterwolke. Und man kann hier noch so nette und lieb gemeinte Daten in diese Gewitterwolke hineinschicken, da drüben kann was ganz anderes rauskommen.
Genau.
Und da muss man sich einfach mal drüber im Klaren sein, dass man hier an der Stelle schon wieder unsichere Daten hat. Also selbst wenn man die vorfiltert bei der Anzeige im Browser, hat man dann trotzdem unter Umständen defekte Daten, wenn sie bei der eigentlichen Verarbeitungseinheit ankommen. Und das ist einfach diese, das Bewusstsein existiert oftmals bei Leuten nicht. Die, also mal klassisch gesehen, wenn wer irgendwas entwickelt hat, den Surfer bei sich laufen, der klimmert da direkt sein PHP rein und das ist alles schön und toll und ist es ja auch in dem Moment lokal. Aber dann kommt plötzlich eben dieses Internet in der Realität dazwischen.
Es ist schon, wenn man anfängt mit normalen Nutzern zu arbeiten, der halt nicht die, also man trifft halt immer impliziten Erwartungen, wenn man, also zumindest sehr häufig, wenn man irgendwas schreibt.
Ja.
Und dann kommt halt ein normaler Benutzer, der das Programm einfach ganz anders bedienen will, als man es selbst so erwartet und schon geht es halt aus irgendwelchen Gründen schief, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat in der Entwicklung. Und natürlich, wenn dann jetzt nochmal ein bösartiger Mensch dazukommt, der dann nach Schwachstellen sucht und die ausnutzen will, dann wird es nochmal eine Nummer schlimmer.
Ja, genau. Dann ist es eigentlich so, dass man ein richtiges Problem hat, während man vielleicht von Benutzern gewisse Eingaben nicht speichern kann, dass da zu unerklärlichen Abstürzen kommt, ist dann noch harmlos hingegen, wenn dann eben jemand kommt, der anfängt und sich dann so langsam vorarbeitet, um eventuell gewisse, eben wie hier bei einer SQL-Injection, Daten aus der Datenbank zu holen oder eben die Datenbank zu manipulieren.
Und die Frage ist natürlich was mache ich jetzt, wenn ich jetzt mich gegen SQL-Injection schützen will? Gibt es da einen Weg oder habe ich da immer verloren? Was ich meine Webanwendung zumachen?
Also das Extremste, was ich kenne, ist mit einer Datenbank-Firewall.
Achso, diese Web-Application-Firewalls.
Nee. Die steht zwischen der Applikation und der Datenbank. Habe ich auch schon in einem mitgelesen, dass man das als einen möglichen Abwehrmechanismus sagen könnte.
Na, die gelben Schachteln wollen überall verkauft werden.
Also, nee, also es gibt das auch in der Tat ja wirklich, das. In gewissem Rahmen kann einem das auch helfen, aber eigentlich ist das auch ein ziemlich abstruses Szenario, ja, an die Stelle noch was reinzupumpen.
Aber in der Tat, es gibt ja diese Web Application Firewalls, die aber eigentlich die vor der Datenbank, zwischen Datenbank und Webanwendung, sondern zwischen Internet und der Webanwendung stehen. Und es gab auch so ein für einen Apache so ein Modul,
Mod Security.
Genau.
Mod Security. Ja. Ist in gewissen Rahmen auch echt sinnvoll. Das ist allerdings, was ich da erlebt habe, einfach das Problem, dass da die Anwendungsentwickler sehr mit den Software-Administratoren zusammenarbeiten müssen. Mhm. Beziehungsweise hilfreich wäre es halt, wenn die Anwendungsentwickler selbst die Regeln für das Mod Security schreiben. Mhm. Denn in gewissen Rahmen ist bekannt, was da für Daten reinkommen.
Ja.
In gewissen Rahmen weiß ich, dass ich hier keine 5 Gigabyte empfangen werde über so ein Formular. Und kann diese Information, dieses Wissen eigentlich auch schon eins weiterreichen, eben in Mod Security rein, dass das schon bereits mein Webserver mit behandelt. Oder es geht dann im Prinzip so weit, dass ich dann sagen kann, dass die für einen bestimmten Parameter dürfen halt nur Zahlen übergeben werden. Mhm. Oder dass zum Beispiel nicht mehr als 5 Parameter eigentlich bei dem Aufruf zulässig sind. Man kann eigentlich dieses Regelwerk da richtig schön auch zusammenschneidern. Aber ich habe es eben auch gehabt, dass ich als Administrator eines Webservers kann eigentlich kaum was machen. Ich kann mutmaßen, was diese Anwendung da treibt. Aber ich habe auch oft genug irgendwelche Sachen damals angeschalten, die hinterher dazu geführt haben, dass die Anwendung selber nicht geklappt haben, weil meine Annahme einfach an der Stelle verkehrt war. Mhm. Und hier, um im Prinzip so eine Web-Application-Firewall richtig konfigurieren oder einsetzen zu können, ist eigentlich die Mitarbeit dieser Web-Anwendungsprogrammierer notwendig. Okay. Aber ansonsten ist das natürlich auch und aus meiner Sicht auch mit in recht sinnvoller ein recht sinnvoller Schutz, den man wirklich nutzen sollte, wenn man es kann. Also wenn es in dem Sinne in dieses Szenario passt. Es gibt natürlich auch solche dynamischen Daten, wo zum Beispiel alles nur über einen über einen einzelnen Einstiegspunkt reinkommt in den Webserver. Und dann muss ich an dieses solch eine Monster-Regelkonstrukt dran kleben, dass das schon wieder schmerzt.
Ja.
Und ich mich dann auch im Regelwerk selbst so was von in die Füße schießen kann, dass man es besser lässt.
Ja, und wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe bei solchen Application Firewalls, ist halt immer zusätzlicher Code. Also du hast wieder ein Konstrukt, was dir mehr Code mitbringt. Und also es gibt ja so statistische Erhebungen, dass pro 1000 Zeilen Code irgendwie, ich glaube, 3 bis 5 Bugs, also zumindest im Linux-Kernel war es so. Bei anderen Anwendungen war es zum Teil auch deutlich mehr. Und also das heißt, es ist mehr Code da, das heißt, es gibt wieder eventuell mehr Bugs und eventuell auch hast du am Ende die Möglichkeit, über diese Firewall dort auch noch einzusteigen, wenn die gut in Anführungsstrichen geschrieben ist.
Genau, also das Problem besteht und ich denke mal, das kann man letztendlich auch nicht eliminieren. Aber an der Stelle würde ich wiederum dann entgegnen, dass diese Mod Security ja nicht nur für deine Anwendung ist, sondern halt breitflächig eingesetzt wird.
Okay.
Sprich, derartige Probleme, die dort auftreten, die sind, könnten eigentlich schon eher erkannt werden. Also, dass man an der Stelle halt nicht sein eigenes Spezialprodukt hat und in dem Sinne 1000 Zeilen neuen Code schafft, sondern dass die 1000 Zeilen, die da zum Einsatz kommen, sehr wahrscheinlich auch schon mit ausgetesteter oder ausgereifter sind. Also das ist im Prinzip so ein bisschen, man hat so eine orthogonale Sprache, ein Orthogonalprodukt, was man dazu zum Einsatz bringt. Das ist so ein, ich würde es mal jetzt vielleicht mit sowas vergleichen, wie ich habe eine BSD-Firewall und stelle dahinter noch
Windows IIS.
Eine IP, ja, oder...
Ja, oder, ja, okay.
Genau. Aber dass man im Prinzip verschiedene Technologien kombiniert, um derartige Risiken zu minimieren oder um auch die, dass ein Einbruch, wenn man mit durch das eine hindurchgekommen ist, nicht unbedingt auch mit durch das nächste durchstolpern kann. Also das ist ja einfach, diese Mod Security hat ja in dem Sinne noch keinen Zugriff auf meine Datenbank.
Ja, ja.
Das heißt, wenn ich im Prinzip Mod Security knacke, bin ich eigentlich im Kontext nur des Webservers. Und an der Stelle bewege ich mich halt im Rahmen des Webservers, habe aber keinen Zugriff auf die Datenbank, habe nicht unbedingt Zugriff auf die Dateien, die derjenige hat.
Aber ich denke, das ist hier wieder sehr abhängig, in welcher Umgebung der Webserver läuft. Weil ich meine, wenn ich jetzt mal von meinem Debian apt-get install Apache 2 ausgehe, da gibt es halt den www.data-Nutzer und alles ist gut. Aber jemand anderes, ich meine, kann am Ende auch eine offene Debian-Kiste sein, der hat halt irgendwie seine Apache runtergeladen und ist der Meinung, da muss aber alles gut laufen, weißt du? Und das siehst du hier auch wieder. Und dann bist du zwar als Apache-Nutzer quasi unterwegs, aber der ist root und root darf bekanntermaßen alles.
Alles, ja, klar. Beziehungsweise ist an der Stelle ja schon, der Apache selbst ist ja auch wieder so ein Stückchen Software, was ich zum Einsatz bringe. Und an der Stelle kann der Apache selbst enthält auch genügend Lücken und Möglichkeiten, da was zu treiben.
Aber sozusagen, was ich eigentlich auf was ich vorhin noch hinaus wollte, war dieses Stichwort Stored Procedures.
Weil,
du wolltest was anderes?
Dann
bist du dran.
Gut, ich würde das nämlich mit nicht mit Stored Procedures, sondern mit Prepared Statements machen.
Okay.
Also wir schmeißen jetzt hier gerade mit den Begriffen schlechthin um uns. Es ist einfach, dass an dieser Stelle, wo ich meine Anfrage zusammenbastle und sie im Prinzip aus dem Programm heraus, also ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe mein PHP MyAdmin oder ein ähnliches Programm, habe da mal eine Abfrage zusammengebastelt, kopiere die rüber und will natürlich die entsprechenden Variablenwerte dort einfügen. Und dafür spricht eigentlich schon, dass man an dieser Stelle gewisse Platzhalter verwendet. Ja. Und das ist genau diese Geschichte, wo man mit Prepared Statements dann arbeiten kann. Man bastelt einfach nicht ein SQL-Konstrukt zusammen, was man dynamisch bastelt. Also so mit, wenn ich einfach meine Variablenwerte einfüge. Oder in statisches, was mir eigentlich keine brauchbare Ergebnisse liefert. Sondern man setzt an die Stelle halt Platzhalter ein und füllt in einem gesonderten Aufruf dann diese Platzhalter mit Werten. Also praktisch läuft das eigentlich eher so ab, dass an die Datenbank wird dieses Prepared Statement geschickt mit den Platzhaltern und hinterher schickt man in einem zweiten Aufruf der Datenbank dann die Inhalte für die jeweiligen Platzhalter.
Genau.
Und die fügt das alles zusammen und verarbeitet das.
Ja.
Und dadurch, dass man diesen Vorgang entkoppelt hat, wird einerseits diese Klartext-Nachricht, was wir vorhin hatten, dieses SQL, kann problemlos einfach vom Server interpretiert werden. Es ist in dem Sinne ein statischer String, den er da verarbeitet und kann an der Stelle ist einfach nicht die Gefahr, dass da irgendwas Falsches reinkommt. Und über einen zweiten Kanal, also über so eine zweite Nachricht dann, werden diese Daten übertragen, die natürlich schon wieder entsprechend anders gesichert sind, wo diese Codierung entsprechendes behandelt wird, weil man mit diesen Prepared Statements schon mit über derartige Fallstricke nachgedacht hat. Und deswegen, also ich halte eigentlich so diese Prepared Statements für die beste Variante, weil, wie ich jetzt auch gelesen habe und auch ausprobiert habe, der SQL-Server aus Redmond hat das
MS-SQL.
Genau. hat das Problem, dieses ganze, oder ich gehe nochmal den Schritt zurück, SQL durch diese Geschwätzigkeit und man muss halt erstmal deuten, was der Benutzer da eigentlich von einem will, eben das Parsen und Interpretieren dieser SQL-Anweisung kostet Zeit, das dauert. Und das muss man optimieren. Unter Umständen, auch bedingt durch dieses Sprachkonstrukt von SQL, kommen da teilweise Sachen rein, die sind nicht wirklich sinnvoll zum Ausführen. Man sollte die anders anordnen und oder anders als ausführen, anders auswerten, als es da direkt steht. Und da kommt halt dieser Parser der Datenbank zum Einsatz. Und dieses wird eigentlich auch gespeichert. Also das sollte man auf den selben, dieselbe Anweisung nochmal treffen oder eben auf eine ähnliche Anweisung, dann kann man einfach diese bekannte Übersetzung wiederverwenden und nochmal nach der verfahren. Ja. Also es ist einfach, dass das wirklich eine Optimierung bringt. Mhm. Ist im MySQL drin, ist im PostgreSQL drin, ja. Diese Query Optimizer kommt da im Prinzip zum Einsatz. Mit noch vielen anderen Techniken an der Stelle. Hm. Aber der ist im MS-SQL nicht so richtig dolle ausgebaut, sondern der arbeitet wirklich nur auf Identitäten. Also Aha. Ich muss denselben String nochmal reinwerfen.
Ja. Okay.
Ich habe nämlich diesen Query Cache abgefragt und da steht im Prinzip, wenn ich im Prinzip meinen Parameter 1, 2, also where ID gleich 1, where ID gleich 2, where ID gleich 3, sind das auch 3 Einträge im Query Cache. Das heißt also, ich muss wirklich exakt dieselbe Anfrage nochmal stellen, um in den Genuss zu kommen, dass mein bekannter Ausführplan, also diese Ausführplan heißt der, nochmal zum Einsatz kommt. Hm. Ansonsten mit einem anderen Parameter, mit einem anderen Wert, wahrscheinlich auch mit einem Leerzeichen mehr schon da drin, wird dieses Ding nochmal durch diese ganze Interpretationsschiene durchgehobelt. Ja. Und hat natürlich entsprechende Kosten.
Ja.
Was natürlich bei den Prepared Statements wiederum dazu führt, dass durch diese Platzhalter habe ich wirklich bei meiner Anfrage, die ich der Datenbank schicke, dieselbe. Also ich habe immer wieder identisch. Ja. Der Optimizer vom MS-SQL hat also keine Probleme mehr, weil er, keine Ahnung, die String-Identität einfach an der Stelle verwenden kann. Um schon den Ausführungsplan für das Ding zu finden und bekommt dann einfach für den Ausführungsplan im zweiten Schritt die entsprechenden Parameter geliefert. Hm. Also das habe ich, ich habe das im Rahmen von einem Ruby on Rails gelesen. Die haben nämlich diese Prepared Statements als den wahnsinnigen Performance Booster gefeiert. der ganze Kram war überschrieben mit Ruby on Rails jetzt 10-mal schneller auf MS SQL. Und da war halt diese ganze Analyse dabei, eben mit der Auswertung dieses Query Caches und wie das halt dann da abläuft, wie man diese, man kann nämlich auch, war ich auch ein bisschen verstört, diese Prepared Statements direkt mit der Datenbank sprechen, also im MS-SQL-Studio, in der MS-SQL-Studio, so heißt das Ding, kann man auch Prepared Statements eingeben oben, da muss man irgendwas Spezielles davor schreiben und dann die Parameter. Und dann wird das halt alles doch auch richtig verarbeitet, was mir bei MySQL und Co. eigentlich nicht bekannt ist. Man kann das eigentlich nur über gezielte Programmkonstrukte anstoßen, um die Prepared Statements zu nutzen. Und da ist die helfen also einen auch die Prepared Statements, um eine Anfrage zu diese SQL-Injections abzuwenden, weil man hier an der Stelle hat man dann eben zum Beispiel als erstes den Aufruf, ich möchte einen neuen SQL-Befehl haben und an diesen SQL-Befehl hängt man dann die entsprechenden Parameter an.
Ja.
Das heißt also, es ist nicht irgendwie ein Text, der so on the fly zusammengebastelt wird mit irgendwie String add und ähnlichen, sondern es sind getrennte Befehlszeilen, getrennte Anweisungen und da entfällt plötzlich die Möglichkeit dieses Angriffs. Also diese Gefahr, dieses Problem mit diesen SQL Injections, also wirklich, also die Injection im Sinne von einfügen, ist ja eigentlich nur dadurch, dass man in diesen String auch was einfügt.
Ja.
Und wenn ich gar nicht mehr diese Einfügeoperation bei mir habe, weil ich mit statischen Sachen arbeite, also mit unveränderbaren Strings, dann bin ich da an der Stelle eigentlich von dem Ganzen weg.
Das stimmt.
Ja. Und du hattest jetzt noch die Stored Procedures erwähnt, wobei da will ich jetzt mal die Erklärung hören, warum das.
Nee, ich wollte eigentlich auch, also ich meinte Prepared Statements, habe mich nur verquackert, also das war Quatsch.
Denn die Stored Procedures helfen eigentlich an der Stelle auch nicht, weil eine Stored Procedure ist einfach nur eine Methode, die ich in der Datenbank hinterlege und die ich aber eigentlich auch nur mit einer SQL-Anweisung aufrufe. Und ja, wenn ich mich genau bei dieser SQL-Anweisung wieder dämlich anstelle und auch da halt keine saubere Format, also abfange, wie die Parameter wie meine Werte in diese SQL-Anweisung eingefügt werden, dann stehe ich vor genau demselben Problem. Genau. Dann habe ich genau das Gleiche. Das Einzige, wo im Prinzip diese diese Stored Procedures helfen können, ist dann, wenn es in diese Richtung Information Disclosure geht. Also wenn es dann...
Aber das ist ja was anderes als SQL Injection.
Genau.
Im Wesentlichen.
Im Wesentlichen was anderes, aber es geht im Prinzip eigentlich auch mit in diese Richtung. Mhm. Denn das, was wir vorhin halt auch nicht so mit gesagt hatten, Angreifer will ja im Prinzip Anwendungen aus oder an Informationen kommen, die eigentlich nicht direkt verfügbar sind. Ja. Sprich, es sind oftmals halt Möglichkeiten, wenn ich so eine Select, so eine Auswahlabfrage mache von Zeilen aus einer Datenbank, dann kriege ich Ergebnisse zurück, die oftmals halt auch 1:1 wieder angezeigt werden. Und an der Stelle unter Umständen halt, wenn ich die aus anderen Tabellen hole, zusammenbastle, komme ich auch an die Passwörter. Normalerweise sollte es so sein, dass der Zugriff auf diese Passwortspalten zum Beispiel auch gesperrt ist, dass man das verbietet, einen derartigen Zugriff, und den dann zum Beispiel in einer Stored Procedure nur erlaubt. Das heißt, ich kann meinen Passwortvergleich nur machen, indem ich das Passwort der Stored Procedure reingebe und die mir dann sagt, Daumen hoch oder Daumen runter.
Ja, genau.
Das ist nämlich auch so ein oftmals falsch gemachtes Spielchen, dass man aus der Datenbank heraus das Passwort holt und vergleicht das in der Anwendung.
Genau.
Also das schafft SQL problemlos auch noch den Vergleich zu machen. Die Arbeit darf man ruhig der Datenbank überlassen. Genau. Und an der Stelle ist es einfach, dass diese Information des Passworts sollte nicht die Datenbank verlassen. Genau. Es ist einfach so, wenn man sich so Kommunikationswege anguckt, Datenbank, Anwendung, Browser, dann sollte eigentlich dieses Passwort maximal eben, das ist der eine Weg, vom Browser zur Anwendung in die Datenbank wandern, aber den umgekehrten Weg sollte es nicht geben. Ja, genau. Also im Prinzip dieses, ja eigentlich, wie man es auch, wie so ein bisschen dieser Begriff Information Disclosure, dieses Aufdecken, dieses Veröffentlichen von Informationen, das sollte an der Stelle nicht passieren. Ja,
das stimmt.
Und die und an der Stelle helfen dann einem wiederum diese Stored Procedures, wenn man so kapselt, weil man im Prinzip diese Informationen oder diese Zugriff auf Informationen kapseln will und sicherstellen will, dass nur gewisse Aktionen halt damit passieren. Ja,
das stimmt. Ja, ansonsten gibt es zur SQL Injection jetzt noch irgendwas zu erzählen, was.
Na doch, man könnte im Prinzip mal wirklich so eine SQL-Injection durchspielen. Ich fand das nämlich eben recht interessant. Man geht halt, weil man da auch ein bisschen so interessante Sprachfeatures von SQL ausnutzen muss. Man hat ja im Prinzip, wenn man zum Beispiel solche dynamisch generierten Webseiten hat, wo alle möglichen Dinge in der Datenbank abgelegt sind, wie zum Beispiel die Menüstruktur, die Möglichkeiten der Felder, die angezeigt werden sollen und ähnliches. Wenn man da zum Beispiel über diese Ausgabe, die man ja dort implizit erhält, Informationen bekommen muss, kämpft man sich natürlich als erstes in die Datenbank rein. Muss halt gucken, okay, also es wird im Prinzip hier an der Stelle zuerst geguckt, wo habe ich überhaupt diese Möglichkeiten, ist irgendwo so ein unsauberer Zugriff. Dann wird versucht man halt die Position herauszufinden. Also das ist im Prinzip, man kann so eine Abfrage stellen und kann mehrere der Spalten in einer Tabelle abfragen. Ja. Und um zum Beispiel festzustellen, mein Attribut für die Anzeige, also mein, was dann im Prinzip in der Auswahlbox angezeigt wird, das steht dann in Position 5. Und so arbeite ich mich da langsam vor. Als erstes werde ich dann im Prinzip einfügen, dass es, wenn ich, warte mal. Ich muss als erstes diesen Dings, genau, ich muss als erstes ja diese Klausel, in die ich mich da, in die ich da eingebrochen bin, muss ich abschließen.
Okay.
Genau.
Ja, also
ich muss im Prinzip
muss
dann,
die beenden quasi.
Genau. Also ich werde als erstes das Anführungszeichen einfügen, das Hochkomma,
genau,
um den String zu beenden.
Ja.
Und werde dann natürlich, damit meine Abfrage auch immer sauber durchläuft, sagen oder 1.
Eins.
Ja. Genau. Oder 1 gleich 1.
Ja, genau.
Eine immer gültige Bedingung.
Ja,
das
genau.
heißt im Prinzip, sämtliche Sachen, Abfragewerte oder kommen im Prinzip durch.
Genau. Also einfach aufgrund dieser logischen Oder-Verknüpfung.
Ja, genau. Und dann kommt die Geschichte in SQL, dass man verschiedene Ergebnisse einer Abfrage oder die Ergebnisse verschiedener Abfragen kombiniert.
Hm.
Also das Schlimmste, was oder das Schlimmere von beiden ist halt, wenn man sie nebeneinander haben will, das sind diese Joins, wenn man zwei Tabellen joinen muss. oder eben, wenn man zwei Ergebnisse untereinander haben will, dann ist es im Prinzip die Vereinigung dieser beiden Ergebnismengen.
Genau.
Und das ist im Prinzip auch Vereinigung sprachlich in Union. Das heißt im Prinzip, ich mache meinen Select. Das ist das, was mir der Programmierer vorgibt, wo ich mich einklinken will.
Ja.
Meine komische Wer-Geschichte mit oder gleich 1 gleich 1, Union, Select. Und dann kann ich im Prinzip anfangen und baue mir als erstes mal, versuche erstmal die Struktur zu rekonstruieren, die ursprüngliche Select-Anfrage hat. Also die knifflige Frage, wie viele Spalten hat diese Tabelle oder diese Abfrage, dieses Abfrageergebnis? Und da fange ich dann im Prinzip an und füge 1, 2, 3, 4, 5, 6 der Reihe nach ein.
Ja.
Wenn ich dann plötzlich eben meine Zahl in der Liste auftauchen sehe, weiß ich, okay, das ist es. Das,
genau.
An der Stelle brauche ich so und so viel. Dann kann ich mich im Prinzip durch diese Tabellen durchhangeln und kann zum Beispiel, es gibt in jedem Datenbanksystem irgendwelche Systeminformationstabellen.
Genau.
Also bei MySQL, das ist die MySQL-Datenbank, genau. Beziehungsweise gibt es auch diese Metadatenbank oder diese Pseudodatenbank Information Scheme.
Ach, ja, ja, ja.
Die existiert, glaube ich, auch im MS-SQL-System. Aber diese ganzen haben irgendwelche Datenbanken, wo Benutzer hinterlegt sind, wo die Tabellen, die existieren, die Spalten, Tabellen und so weiter, solche ganzen Strukturinformationen abgelegt sind. Da kann ich im Prinzip als erstes, das kenne ich ja, die solchen Sachen, frage ich die als erstes ab.
Ja.
Frag mal, was gibt es denn noch alles in der Datenbank für Tabellen?
Genau.
Und dann finde ich im Prinzip raus, ach ja, da gibt es noch eine Tabelle Users oder eine Tabelle, die, da war ein Deutscher zugange, die heißen Benutzer. Und hangle mich dann im Prinzip, okay, Tabelle. Dann fange ich an und werte die Tabelle so aus. Also im Prinzip nach diesem selben Muster mit diesen oder 1 gleich 1, Union, Select, kann ich im Prinzip dann Stück für Stück derartige Informationen rausholen.
Ja.
Und kann dann natürlich auch die solchen Informationen dann letztendlich mit einem Select Passwort from Users oder Passwort from Benutzer, where Name gleich und kann dann ganz, ja, oder im Prinzip lass diese Bedingung da komplett weg und lese alle einfach aus. Und so kann ich mich Stück für Stück im Prinzip an diese Informationen ranhangeln, um das dann rauszukriegen. Und das jetzt, wenn man eigentlich so diesen meine ganzen Erläuterungen mal rekapituliert und überlegt, ich habe eigentlich nichts davon erzählt, dass man irgendwie wüsste, wie die Anfrage von Anfang an strukturiert ist. Diesen Angriff, so wie ich ihn beschrieben habe, funktioniert auch auf diese Closed-Source-Systeme.
Ja, genau.
Also das ist eigentlich, das ist so eine allgemeine Vorschrift, wie man hier vorgehen kann, was eigentlich auch, also ich kann sagen, vom W3RF, der sich da so auf diese Art und Weise durchhämmert,
ja, ja. Aber wirklich auf brutalste Art und Weise. Also ich kann ja verraten, dass Jörg mal auf eine Anwendung von mir das W3AF losgelassen hat. Und ich glaube, der Apache, der hörte gar nicht mehr auf, da das Log voll zu schreiben. Da es war eher fast die Festplatte voll. Aber du hast den auch ziemlich also ungetuned damals losgelassen,
oder?
Ja, ja, mach einfach mal alles.
Ja, genau. Also such mal sämtliche Schwachstellen. Das war ja damals auch diese Anwendung, die offen...
Ja, ja, genau, die, genau. Aber der Witz ist ja eigentlich, dass
ich nicht reingekommen bin.
Trotz diesen ganzen Probierereien ist er nicht reingekommen, weil initial das Passwort fehlte. Das, die Anwendung hat dann, also der hat einen Passwortschutz. Und diesen Passwortschutz hat er nie ausprobiert und damit auch nie überwunden.
Nee, das Problem war damals, dass ich noch nicht wusste, wie ich im W3RF ihn über diese Passworthürde hinweghebe.
Ach
das
so.
Das habe ich nämlich damals auch bei anderen Systemen bei mir gehabt, die ich getestet habe, dass ich mich halt immer erstmal anmelden musste. Bei einigen ging das noch, den konnte ich einen Cookie unterschieben.
Okay.
Es funktioniert ja natürlich auch anderer Angriff, Cookie-Stealing oder wie heißt denn dies richtig? Also, dass man jemanden einfach einen Cookie klaut. Was man im Prinzip auch über eine SQL-Injection erreichen kann und mit dessen Cookie dann arbeitet. Also ich habe mich dann in der Anwendung ganz normal angemeldet mit meinem Browser, habe dann den Cookie genommen und habe W3RF dann gesagt, hier mach mal damit weiter. Und das hatte ich damals noch nicht, als ich bei dir auf diesen sehr verwundbaren System rumgehackt habe.
Ja.
Und die... Genau, also im Prinzip jetzt mit diesem Cookie kam halt auch gerade eine interessante Idee. Also es ist oftmals auch das Session-Information, also wer ist angemeldet, was macht der und solche so Informationen, die über einen Request hinaus gehalten werden müssen, eben in einer Session, so
aber spricht man. Aber ehe du das erzählst, vielleicht nochmal kurz, W3RF kann, also dem kannst du ein Passwort auch mitgeben. Genau. Das war noch die Aussage, die fehlte. Also das, wenn man...
Ja, das kann man das auch vor... sagen, wobei man da auch das lustige Spielchen hat. Du musst ihm sagen, wo er das einfügen soll, das Passwort. Ja. Und wenn dann solche Scherzkeks rangehen und jedes Mal das Passwort, dem Passwortfeld einen anderen Namen geben, damit im Browser dieses Speichern des Passworts nicht funktioniert, dann hast du auch an diesen solchen Systemen ein Problem.
Ah.
Aber auch da hat er selbst der W3RF eine Möglichkeit, so entweder einen Prefix anzugeben oder eine Bereinigung oder irgend sowas. Jedenfalls konnte man das auch wieder tunen und dem Ding helfen, dann ins System einzubrechen oder das Passwortfeld zu finden und dass er sich dann dort reingekämpft hat.
Okay.
Und bei den Sessions, also wenn man im Prinzip anfrageübergreifend Informationen speichert, macht man das halt über eine Session. Man muss den Benutzer halt auf irgendeine Art und Weise wiedererkennen.
Ja.
Und das,
also da muss man eben vielleicht wieder sagen, es hat, also da für die Leute, die es HTTP noch nicht so kennen, da gibt es keinen Status in irgendeiner Art und Weise, sondern man ruft eine HTML-Seite ab oder ein Bild ab und danach war es. Danach hat der Webserver vergessen, dass man da war. Ne? Mhm. Und deswegen, also gerade wenn man
Warenkorb, also das klassische Beispiel,
Warenkorb, irgendwas einkaufen will, dann braucht man halt natürlich die Information, der war schon mal da und der hat vielleicht auch schon mal drei Sachen in den Warenkorb reingelegt.
Ja.
Und da braucht man, also das wird halt unter anderem über Sessions realisiert.
Oder eben, wenn ich mich zum Beispiel an irgendein System Administrator bin, ich will da was verwalten, melde ich mich an und trage dort halt meine Informationen, also und arbeite dann ganz normal als angemeldeter Benutzer.
Genau.
Bekomme da halt so ein Session, das wird halt über Cookies geregelt.
In der Regel.
Ja, sehr häufig halt per Cookies realisiert, dieses Wiedererkennen. Und auf die Art und Weise, wenn man eigentlich an diesen Cookie rankommt, dann kann man plötzlich auch von einem anderen Rechner aus als dieser Benutzer arbeiten. Also das alleinige Wiedererkennungsmerkmal ist an der Stelle dann dieser Cookie.
Ja.
Und wenn ich den habe, der Webserver, die Anwendung müssen den sich natürlich auch irgendwo merken und das Gedächtnis ist am besten in der Datenbank aufbewahrt. Und wenn ich an der Stelle halt die SQL Injection, also den Zugriff auf die Datenbank habe, dann packe ich das Ganze, hole ich mir im Prinzip den Session-Cookie vom Administrator aus der Datenbank und kann dann plötzlich als der weiterarbeiten, habe im Prinzip dann auf dieses System den Vollzugriff als Administrator.
Genau.
Und das sind zum Beispiel auch interessante, also ich muss nicht mal unbedingt das Passwort kriegen und ich muss da nicht mal unbedingt so komische oder hochsensible Informationen rausholen, sondern der Schritt wäre eigentlich auch so eine rechte Erweiterung, Privilege Escalation.
Ja, ja.
Da eigentlich dieses Ding, ich gehe nur als normaler Benutzer ran oder eben als nicht angemeldeter Benutzer und klaue dann jemanden die Session. Bin dann plötzlich wirklich als der richtige Benutzer angemeldet und benutze das System wie ein gültiger, jemand mit einem gültigen Zugang.
Genau. Also was mir jetzt gerade in dem Zusammenhang einfiel, ist das Stichwort Fireship. Das ist so eine Erweiterung für eine Firefox. Und also diese Erweiterung hat mal doch für einigen Wind gesorgt. Das ist eigentlich ganz nett. Also man installiert das und muss halt in einem meistens WLAN halt sein, also wo sich auch mehr Leute rumtummeln und man auch ein bisschen was abhören kann. Man muss halt, also WLAN ist halt so ein allgemeines Szenario. Und was der halt da eben auch ausnutzt, sind die Cookies, die halt in dem Falle noch unverschlüsselt durch die Gegend rannten. Und das Plugin zeigt dann so an der Seite die Facebook-Profile der diversen Nutzer an. Also vergleicht das quasi gleich mit dem Profil ab, zeigt dann Bild an und Namen und so weiter. Und dann kann man quasi relativ easy da einfach hinklicken und sagen, hier, ich möchte jetzt mal der Nutzer Peter Müller sein oder irgendjemand anderes. Und dann übernimmt mal die Sitzung und ist dann in dem Facebook-Konto drin. Also das, wie gesagt, hat damals für einigen Aufruhr gesorgt.
Aber ich glaube auch damals mit war so mehr oder weniger der erste Aufschrei, dieses böse Plugin.
Ja, ja.
Also,
ja. Genau, das Hacker-Plugin.
Ja, genau. Man hat also als erstes mal dieses Programm, dieses Firesheep gebrandmarkt, anstatt sich hinzustellen und zu sagen, hey, wie kann das sein, dass irgendwelche Anwendungen, dass irgendwelche Systeme derartige Zugriffe überhaupt zulassen?
Ja, genau.
Man hat also hier denjenigen ausgepeitscht, der das Problem aufgedeckt hat.
Na, der Überbringer, also, dann hat er umgebracht. Gut, ja,
das ist richtig, da hat sich doch mal den Boten erwischt.
Ja.
Und nicht irgendwie die Leute dafür, die im Prinzip den eigentlichen Fehler begangen haben, indem sie diese Informationen so unsicher übertragen haben oder so unsicher, so schlecht damit umgegangen sind.
Genau. Ja, also mittlerweile ist es aber so, dass also Google auf jeden Fall alle Informationen über HTTPS überträgt. Und ich glaube mittlerweile auch Facebook standardmäßig HTTPS eingeschalten hat. Also früher war es mal so, dass man musste da, wenn man das bei Facebook wirklich verschlüsselt, also auch man sicher kommunizieren wollte, musste man sich irgendwie über eine halbe Million Menüpunkte durchklicken.
Sind und Sie dann, sich auch wirklich dann, sicher, dass
dann Sie war das irgendwie so, möchten Sie nicht sichere Übertragung Ihrer Nachrichten ausgeschaltet lassen oder irgend so. Also das ist ja so nach dem Motto, man muss erstmal irgendwie so seinen Logic-Compiler einschalten und dann gucken, was da stimmt, was da reingehört und dann kann man es anklicken. Und irgendwann später gab es dann von der EFF, von der Electronic Frontier Foundation, dieses HTTPS Everywhere. Das ist auch so eine Erweiterung für den Firefox und für den Google Chrome. Und der macht halt quasi standardmäßig SSL bei den Webseiten, die er kennt.
Na, ich dachte, der probiert das per se erstmal nicht. Okay,
also der hat
so eine Whitelist liegen.
Nee, der haben eine enorme Liste an für alle Webseiten quasi an Regelsätzen. Das machst du halt auch
regulären Ausdruck.
Genau, mit regulären Ausdrücken. Und dann kannst du also einfach sagen, okay, wenn ich jetzt meinetwegen auf kubizil.de gehe, dann soll er immer SSL, also HTTPS kubizil.de nehmen, das geht. Aber es gibt halt so, also gerade bei Google ist es so, wenn du, also mittlerweile geht es auch wieder, muss ich sagen. Früher war es so, wenn du http://google.de eingegeben hast und weil das zur verschlüsselten Variante, musstest du auf encrypted.google.de oder com halt gehen. Und das ist, also bei Google gibt es nur einige so Spezialfälle, wo dann die URLs wirklich sehr merkwürdig umgeschrieben werden müssen. Ne? Und also ich weiß gar nicht, ich glaube auch bei Flickr, also secure.flickr.com. Aber es gibt auch so Seiten, die haben dann so einen ganz merkwürdigen Subdomain-Namen und da musst du halt an der URL zum Teil noch was ändern und so weiter.
Sowas wie youarebadboy.company.com.
Genau, sowas in der Richtung. Und also das macht halt das diese Regelsätze machen das alles. Und es gibt aber auch von Google dieses HSTS. Ich glaube, das ist das ist so eine Protokollerweiterung. Ich glaube, das heißt irgendwie Strict Transport Security oder irgend sowas.
Okay, das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Also bei Google, mir fehlt jetzt noch Speedy ein.
Aber nee, das ist was anderes.
Ja.
Genau, HTTP Strict Transport Security. Und da ist es halt wirklich so, dass da der Client sozusagen erstmal guckt, kann der SSL? Und wenn ja, dann nutzt er das halt auch und merkt sich das.
Ja.
Und wenn nein, dann weiß ich nicht, dann versucht es vielleicht beim nächsten Mal wieder. Das kann ich gerade nicht so ganz genau sagen.
Ja, und was muss ich dafür aktivieren?
Du musst im Webserver das einschalten. Also da gibt es eine Erweiterung von Webserver. Und der Client muss es halt auch irgendwie kennen. Aber ich muss sagen, ich habe das noch nie wirklich genau. Also genau, NoScript kann das.
Ach. Im Apache muss ich da. Ich glaube, so was habe ich mal, das habe ich damals im Rahmen von SNI untersucht, weil du dem da. Das funktioniert das? Hast du das mal irgendwo live im Einsatz gesehen?
Also
ich glaube, ich habe das nämlich damals auch rausgefunden, dass das nirgendwo klappte.
Also das Problem ist halt hier, ich gucke noch gerade, beim Apache musst du einfach so Header Add sagen, okay. Du sagst einfach hier so in der Konfiguration, sagst du einfach Header Add und dann strict ja, minus genau, transport minus security und dann gibst du halt irgendwie einen Alter vor. Und,
wird das einfach über einen zusätzlichen HTTP-Header geregelt,
genau.
Der im Prinzip strict transport security heißt und entsprechend, man kann wahrscheinlich sagen, ein Alter, wie lange diese Information gültig ist, dass es sich noch auf Subdomains bezieht. Okay. Nee, ich hatte jetzt auch noch an was anderes mitgedacht, aber dann mag ich das auch ein bisschen verwechselt haben.
Und es gibt so eine, irgend so eine Firma, die machen halt in halbwegs regelmäßigen Abständen, scannen die mal halt so diese HSTS-Seiten durch und gucken nach, was da an Headern drin steht. Finde ich natürlich so auf die Schnelle auch wieder, die muss ich mal zu Hause gucken, wenn wir dann mit verlinken. Und die werten dann ziemlich genau aus, dass es sehr viele Seiten gibt, die dann eben HSTS verwenden, aber mit unsicheren Parametern, also das Maximum Age irgendwie auf merkwürdige Zeiten halt gesetzt und so weiter. Also das muss ich erst durchsetzen.
Ja, aber die Frage ist halt, wer versteht das alles?
Keine Ahnung.
Also der Firefox nehme ich mal schon an.
Also ich hatte es vorhin gerade noch irgendwo gelesen.
Firefox
ab Version irgendwas.
Na bestimmt.
Also Firefox 4 Beta, also die aktuellen Firefoxe ab 4 Beta. Chrome auch ab 4 Version 4.
Wir sind ja mittlerweile schon beim Firefox 19.
Ja, genau. So. Und andere stehen hier erstmal nicht drin. Mal gucken, ob das ist.
Aber das ist natürlich, was ich hier dran wieder praktisch finde, dass es halt nur eine Zusatzinformation im HTTP hat und ich habe an der Stelle transparent. Also das kann dann auch die alten Systeme können das benutzen, werden einfach maximal durch dieses Ding verwirrt, aber sollten funktionieren. Die neuen Systeme können es halt nutzen. Es ist nicht so ein Entweder-Oder. Also alle müssen jetzt das benutzen oder ich kann es halt gar nicht verwenden.
Genau.
System. Und eigentlich gebe ich damit auch nur bekannt, hier folgendes, für diese Webseite existiert eine HTTPS-Verbindung.
Ja.
Jetzt weiß ich auch wieder, mit was ich das verwechselt habe. Und zwar kann man bei auch im HTTP ein SSL machen, also sowas wie es bei SMTP gibt statt TLS. Das gibt es auch für HTTP. Das wird über so ein komisches Option gemacht.
Aha.
Und da hatte ich nämlich dann mal rumgeguckt, das kann man auch im Apache aktivieren. Aber da ist auch die Unterstützung bei den Browsern so gut wie nicht vorhanden. Und auch und es setzt natürlich auch so gut wie keiner ein. Also die Webseiten, die ich damals ausprobiert habe, die haben das alle nicht aktiviert gehabt. Und es war nämlich damals im Zusammenhang mit SNI, also der Problematik, dass hinter einer IP-Adresse mehrere Webserver sich verbergen sollen, also Virtual Hosts, was mit SSL-Verschlüsselung etwas kompliziert ist, was im Prinzip erst durch SNI gelöst wurde. Und da war nämlich die andere Alternative, dass über dieses, Start TLS im HTTP zu machen, weil da, wenn natürlich der Start TLS ausgelöst wird, ist bereits der HTTP Handshake abgelaufen, als der Host übertragen wurden, sodass dann auch das richtige Zertifikat vorgezeigt werden kann.
Ja, also gut, ich hatte jetzt irgendwie nochmal versucht, das zu finden, aber muss ich in Ruhe nochmal gucken.
Okay, na. Und die, genau, wir waren ja im Prinzip damit gestartet, dass die Cookies, dass dann eigentlich man sich die Cookies klauen lässt über so ein Fireship.
Genau.
Oder wenn man das halt nicht kann, dass man halt eine SQL-Injection findet in irgendeiner Anwendung und sich die Session-Cookies direkt aus der Datenbank holt und dann damit weiterarbeitet. Ja. Um da ganz regulär die Anwendung bedienen zu können, um eventuell dann reinzugehen, neuen Benutzer anzulegen, ganz normal über das Programm und entsprechend dem Benutzer dann schöne Rechte geben, mit, sodass man auch ein paar Tage, ein paar Wochen später noch Zugriff auf das System hat.
Ja.
Und genau, aber das war jetzt auch von den SQL-Injections die einfache Variante.
Über die wir jetzt anderthalb Stunden geredet haben. Aber ich meine, wir sind wie immer ganz schön an einigen Ecken ein bisschen weit
vom Thema
abgekommen. Also ist,
wir haben noch viele Randinformationen dazu geliefert.
Genau.
Und
wir wollen euch einen Mehrwert bieten beim Zuhören natürlich.
Ja, und die andere Geschichte ist natürlich Blind SQL Injections. Das ist eigentlich so dann das Schwierigere, weil man im Prinzip keine Rückmeldung direkt vom System hat, sondern man bekommt halt nur indirekt Informationen. Hm. Entweder so eine Information, wie das System funktioniert oder funktioniert nicht, dass man im Prinzip mit sowas arbeitet, man bekommt eben eine Antwort oder man bekommt keine. Ja. Oder diese Timing-Attacken, dass man im SQL, weil das Ding muss natürlich auch alles können und alles unterstützen, kann man da auch Sleeps oftmals einbauen. Oder halt, man kann auch Sachen basteln, was einfach langlaufende SQL-Abfragen sind, die eine gewisse Verzögerung hervorrufen.
Ja.
Und da kann man natürlich wiederum aus dieser Information, meine Anfrage wird schnell beantwortet, meine Anfrage wird langsam beantwortet, eine Information rausholen. Also wenn es schon allein dieser binäre Informationsgehalt ist und man kann sich so Stück für Stück zum Beispiel auch Informationen aus der Datenbank auslesen.
Wobei mir das noch jetzt gar nicht so bewusst ist, dass es da irgendwelche wirklich funktionierenden, also Timing-Angriffe mit SQL gibt.
Na, in deine SQL-Injection, du hast die Möglichkeit, Teile.
Ja, ja, ne? Also ich meine, du machst eine Abfrage, misst, wie lange die dauert.
Genau.
Machst eine neue Anfrage und misst, wie lange die dauert. Und
genau.
So. Arbeitest du dann, also das Grundprinzip ist mir schon klar.
Nee, sondern das Prinzip ist eher so, dass ich habe. Ich rate etwas, also ich rate, ist es eine 0 oder ist es eine 1? Ich tippe auf 0. Hm. Wenn ich richtig liege, dann sleep 50 Sekunden, else sleep 0. Ich habe keine Chance, aus meiner Daten eine Anzeige irgendwie.
Ja. Aber ich meine, also du bist jetzt der Angreifer.
Genau.
Und du gibst irgendwie eine SQL-Anfrage vor.
Na, genau.
Und in die Anfrage schreibst du dein Sleep mit rein, oder?
Genau. Richtig.
Aber was da sehe ich den Sinn noch nicht?
Na, dass ich zum Beispiel meine Abfrage, die da existierte, oder 1 gleich 1, Semikolon, select, 1, also nee, if, erstes Bit vom Passwort gleich 0, then sleep 50, else sleep 0.
Ach so, in der jetzt verstehe ich, okay.
So, und das heißt im Prinzip, wenn ich richtig geraten habe, dauert meine Anfrage lange. Wenn es schnell geht, ist die Anfrage kurz.
Aber kannst du in SQL if?
Ja. Okay. Ja, du hast auch in SQL solche komischen Geschichten drin.
Also wirklich in Standard SQL?
Das ist eine gute Frage, ob das im SQL irgendwas, also wahrscheinlich im SQL 2004 oder was da der letzte Standard ist.
Ich glaube 2008 müsste das sein.
Da ist es wahrscheinlich drin, aber in diversen Erweiterungen gibt es das dann auch, dass man solche Programmkonstrukte hat mit if und ähnlichen.
Ach nee, 2011 ist sozusagen die aktuellste Variante. Okay, na gut, steht jetzt hier nichts drin. Okay, wusste ich jetzt
nicht. Mag sein. Also du hast auch derartige Konstrukte und dass du im Prinzip über so eine Verzögerung, also wie schnell kriegst du von der Anwendung dann die Rückmeldung, ist die Anwendung im Prinzip durch diese Abfrage blockiert oder nicht? Und dass du da peu à peu diese Informationen rausholst. Also ich sage jetzt mal eben mit, in gewisser Weise mit 32 Anfragen hat man schon 32 Bits. Und wenn man da halt sowas hat wie für jede Anfrage eine Minute, ist das eine halbe Stunde, die der Rechner mehrt. Also schon ein annehmbares Zeitfenster, um Informationen auszulesen, die eigentlich gar nicht sichtbar sind in dem Sinne.
Also wie gesagt, mir ist es noch nie bewusst irgendwo untergekommen, dass man jetzt diese Timing-Attacken gegen diverse andere Sachen ist ja.
Ja, wobei Timing Standard ist verkehrt. Also diese Timing-Attacken sind ja eigentlich eher, dass man aufgrund dieses Verhaltens des Systems
Schlüsse ziehen. Also du müsst einfach, sozusagen die Grundannahme bei solchen Timing-Attacken ist auch, dass die Anwendung quasi falsch programmiert ist, also gerade bei dem Beispiel Passwort, dass quasi mehr oder weniger Stelle für Stelle verglichen wird.
Sozusagen, das ist also man, Beispiel.
Genau, man hat das Passwort, man gibt sozusagen 1, 2, 3 als Testpasswort ein und dann vergleicht der 1 mit P und das schlägt schon falsch und kommt sofort zurück und sagt, stimmt nicht, Passwort falsch. Und wenn man aber jetzt
das P richtig
als Passwort mit hartem T am Ende oder mit weichem B, also mit dem
Passwort.
Dann braucht er relativ lange, weil er ja die ganzen Zeichen vergleicht und dann
sieht man schon, dass mehr Übereinstimmungen
sind. Und wenn man das geschickt halt noch einsetzt, dann kann man relativ easy halt ein Passwort raus extrahieren aus einer Anwendung. Ja. Oder halt auch AES zum Beispiel kaputt machen. Also es gibt so Timing-Attacken gegen falsche Implementierung von AES.
Aha.
Die eben auch auf solchen Timing-Attacken basieren.
Wo du im Prinzip den Schlüssel errätst.
Genau.
Wo du auf das ist ja lustig.
Ja, ja. Also gegen, nicht nur gegen AES, gegen überhaupt Kryptographie ist ja wirklich sehr, sehr schwer zu implementieren. Sicher. Also ich hatte gerade heute oder gestern Diskussion mit einem Programmierer, dass natürlich, also gerade als das Beispiel AES, wenn man sich das hinnimmt, ich bin der Meinung, das kann man als sagen wir, studentisches Projekt als quasi Übungsaufgabe bestimmt mit abhandeln irgendwie im Laufe des Semesters. Aber dennoch wird es vermutlich keiner dieser Person dann am Ende sicher hinkriegen, weil es einfach so viele Fallstricke und Probleme gibt, die man da beachten muss. Und das ist halt also ein massives Problem.
Also es ist nicht nur, dass der Algorithmus per se auf dem Papier korrekt ist, sondern dass eigentlich auch die Art und Weise, wie man diesen Algorithmus umsetzt, genügend Fehler produzieren kann.
Und es gibt die selbst von Google diese Krypto-Library, die Keysar heißt die, die also von Stephen Weiss geschrieben, der sicherlich einer der, sagen wir mal, sehr guten Kryptografen dieser Welt ist. Und auch das Google Security Team hat darüber geguckt und erst als das quasi Open Source war, hat da jemand eben eine Timing-Attacke gefunden.
Aha.
Also wirklich, das war eine Zeile oder vielleicht zwei Zeilen in dem Python-Code, die am Ende geändert wurden. Das war aber wirklich eine schwerwiegende Lücke. Also Timing-Attacken, da müssen wir vielleicht irgendwie später nochmal ein bisschen mehr ausholen, weil das ist
auch ein schönes Thema.
Ja, ist auch ein schönes Thema. Also vielleicht müssen wir irgendwie über Kryptografie uns unterhalten und das, also da verschiedene, so Real-World-Angriffe mal mit besprechen. Ich meine, es gibt natürlich die Theorie in der Kryptografie, dass du irgendwie diverse Attacken gegen das Protokoll fährst. Aber in der realen Welt hat sich gezeigt, dass oftmals eine Implementierung anzugreifen
sinnvoller ist,
viel mehr Spaß macht und schneller zum Ziel führt als andere Sachen.
Ja.
Ja, okay, jetzt vielleicht machen wir ein bisschen Musik und nach der Pause erzählen wir dann noch
was ganz Tolles. Kann ich aus dem Papierkorb? Ich kann sogar aus dem Papierkorb. Na gut, dann würde ich jetzt mal nämlich wieder zu Transdem. Also ich habe ein bisschen von denen heute einfach eingepackt. Und hatte von denen Aren't You Clever als Titel noch ausgewählt. Dann lasst uns mal reinhören. Everything's so strange. Mm-hmm. So, hallo zurück. Das war jetzt nochmal so für die Leute zum Mitschreiben, wer es selbst nochmal nachhören will, natürlich wieder von Jamento geholt. Und die Band hieß Transdam mit dem Lied Aren't You Clever. Ja, wir haben in der Zwischenzeit nochmal kurz das Internet bemüht, beziehungsweise ganz konkret, wie hieß die Seite? OW?
OWASP. Das ist so, dass das eigentlich eine vergleichsweise bekannte Seite, wenn man so zur Web Application Security was wissen will. Also das OWASP steht auch für the Open Web Application Security Project. Und ja, da findet man also, ich weiß nicht, so ziemlich alles zu den diversen Stichworten, die heute gefallen sind. Ich werde das halt auch nochmal verlinken. Also gibt es halt hier jetzt einen Artikel zu Blind SQL Injection zum Beispiel. Es gibt einen Artikel zu SQL Injection. Und dann haben die da auch Hinweise, was man gegen SQL Injection zum Beispiel tun kann oder gegen andere Angriffsarten. Gibt also so How-Tos und also sehr viele Links auch zum Weiterlesen. Also die Seite ist wirklich, wer halt ein bisschen tiefer was wissen will, sehr, sehr gut, sehr, sehr hilfreich. Und
ich weiß, ja. Achso, du wolltest was nee, zu Blind. Ich wollte im Prinzip jetzt das sagen, wir hatten da jetzt kurz nachgeguckt, weil wir unsicher waren vor der Pause, vor dem Lied, was mit Sleep und Ähnlichem im SQL möglich ist. Und dort war nämlich dann zum Beispiel erwähnt, dass es einen derartigen eine Möglichkeit gibt, also auch if, dass man im Prinzip bedingt derartige Anweisungen ausführt. Und was mir dann nämlich auch wieder eingefallen ist, oder was ich da dann wieder gelesen hatte, es gibt einen Befehl Benchmark. Man kann also auch irgendwie für eine Datenbank so einen Test machen, dass so eine SQL-Anweisung mehrfach ausgeführt wird. Und das erzeugt natürlich dann auch wieder eine Verzögerung der Ausführung des eigentlichen Befehls, worüber man dann derartige Informationen auslesen kann, die eigentlich nicht sichtbar sind. Genau. So, das müssten dann Seitenkanäle sein. Ist das richtig? Oder? Was ist Seitenkanal ein bisschen was anderes?
Seitenkanal ist eigentlich was anderes.
Okay, gut.
Also bei Seitenkanal. Aber auch das ist eigentlich, das führt euch schon wieder weg von Web-Sachen. Also da versucht man halt wirklich sozusagen einen Kanal an der Seite anzugucken, zum Beispiel.
Auf den man Zugriff hat.
Ja, also vergleichsweise bekannte Sache, die früher mal gemacht wurde bei Smartcards, ist, dass man zum Beispiel auch ein Personalausweis wäre so ein Fall von einer Smartcard, wobei es dort gerade nicht funktioniert, aber bei älteren Smartcards hat man quasi die Plastikschicht weggeätzt. Und mit noch ein paar kleineren anderen Operationen bist du halt auf die Leiterbahn gekommen und du hast also mit ein paar Nadeln die Leitung da angezapft und hast einfach gemessen, wie viel Strom drüber geht.
Ja.
Und dann hast du den Chip halt rechnen lassen. Man hat ihm halt gewisse Anweisungen geschickt, Rechenanweisungen. Und dann konnte man halt zum Beispiel so Stromspitzen erkennen, wenn er halt eben gerade was zu rechnen hatte. Und anhand dieser Stromspitzen konntest du halt sozusagen wieder auf den Schlüssel zum Beispiel schließen und hattest dann einen Schlüssel in der Hand zum Beispiel. Also so, das wäre so ein klassischer Seitenkanalangriff.
Okay.
Ja. Oder es gibt bei Tor für auch so ein äußerst obskuren Angriff. Was? Da hat jemand also die Clocks Queue gemessen. Also das ist halt auch so, wenn die Server viel rechnen müssen, dann verlangsamt sich die Uhr. Also dann die Eigenschaften des Quarzes ändern sich und dadurch gibt es so minimale Veränderungen bei der Uhrzeit. Und das ist aber, man kann dadurch halt wirklich sozusagen die Wärme im Rechenzentrum messen. Also das ging sogar so weit, dass die Forscher in dem Paper halt geschrieben haben, selbst wenn im Rechenzentrum die Tür aufgegangen ist oder bei einem Raum die Tür aufgegangen ist, konnten die sozusagen über die Veränderung in der Uhrzeit das messen, die konnten das rauskriegen. Und die haben halt, also das ist wirklich, das Angriff ist
so
äußerst
esoterisch.
Ja, das ist wirklich äußerst obskur. Und dieses, also als ich das Paper gelesen habe, habe ich mehrmals aufs Datum geguckt, ob das am 1. April geschrieben worden ist. Aber das funktioniert und die haben also wirklich dann sozusagen messen können, in welchen Zeitzonen die Rechner stehen, weil anhand der Temperaturschwankungen haben da so ein paar Ideen sich halt geholt, wo die Rechner halt stehen und in welchen geografischen Zonen und haben da ein bisschen was abgeleitet. Und das war auch so eine klassische Seitenkanal-Attacke. Muss mal gucken, ob ich das Paper finde, aber das ist...
Sein Kanal ist es in dem Sinne nicht, wenn ich hier nebenher Informationen draus transportiere, falsche Taste gedrückt wahrscheinlich.
Ja, genau.
Die eigentlich gar nicht sichtbar sein sollen.
Genau, also ja. das Paper heißt Hot or Not, the Revealing Hidden Services by der Clocks Queue. Das ist von 2006. Und also wie gesagt, ich werde das mal mit verlinken. Kann man es mal durchlesen, aber dann brauchen wir Zeit es gab irgendwo so ein paar halbwegs ansprechende Grafiken da drin. Mal in Ruhe lesen.
Ja, genau. Und das war im Prinzip das, was wir jetzt noch kurz nachgeschlagen hatten in der Pause. Und sind natürlich noch darauf gekommen, es gibt ja noch mehr Themen.
Echt? Das ist ja unglaublich.
Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. So SQL-Injections sind so präsent im Internet.
Ja, ja. Da vergisst man leicht den ganzen Rest, der natürlich auch noch interessant ist.
Genau. Und du hast jetzt auch schon aufgeklappt.
Ich habe jetzt mal als nächstes, weil das hatte ich auch in meiner Ankündigung so als zweite Sache geschrieben, ist das XSS, Cross-Site-Scripting. Da wird ja auch gerne mit verwendet sozusagen. Also das ist bestimmt die zweitliebste Kategorie, was sowas betrifft. Und hier verwendet man in dem Fall keine Datenbanken, sondern man bastelt ein bisschen mit JavaScript in der Regel rum.
Na, man greift an der Stelle ja eigentlich auch gar nicht die Anwendung an sich an,
genau,
sondern man greift einen Anwender an.
Ja.
Das ist eigentlich, in irgendeiner Art und Weise versuche, den Dritten in der Runde zu schädigen oder
genau,
halt darauf zuzugreifen. Ja. Die einfachsten Fälle, die ich in dem Sinne kenne, gibt halt oftmals so, dass auf Webseiten wird irgendwohin weiterverwiesen. Oder es wird, diese andere Geschichte, es wird von anderen Seiten Inhalte nachgeladen. Und das, wenn man das halt dynamisch machen will, dann bastelt man am besten den Verweis auf diesen Inhalt direkt als Parameter in die URL.
Genau.
Also wenn man im Prinzip dann wenn man dann eigentlich die ursprüngliche Seite aufruft, die Hauptseite, kann man halt dynamisch noch angeben, dass irgendwas nachgeladen werden soll. Ja. Und an der Stelle wird dann plötzlich im Rahmen von der Webseite ein anderer Inhalt angezeigt. Oder was ich zum Beispiel jetzt gesehen hatte, also was sehr massiv verbreitet ist, ist in dem Request-Tracker, also diesem Ticketsystem, kann man halt dynamisch die Tabellenstruktur, die Abfrageergebnisstruktur bestimmen.
Okay.
Und an sich ist es halt wahnsinnig praktisch, wenn man sich das als Bookmark, also als Lesezeichen einfach speichern kann und hat dann seine 5 verschiedenen Abfragen, die man regelmäßig braucht, weil sich ist nicht darauf angewiesen, dass der Admin dieses Speichern von Abfragen aktiviert, dann lautet so ein Kram. Allerdings bedeutet das eben auch, dass ich mit einem beliebigen String da oben reingehen kann in diese URL-Leiste, mit einer beliebigen Parametern und dann entsprechend irgendwelcher Code mit, also irgendwelche HTML-Anweisungen hier an dieser Stelle, mit in dieses Ergebnis eingebracht werden. Also an der Stelle, ich präpariere als Angreifer halt diese Aufruf-URL, die das Opfer aufrufen soll, so, dass da Inhalte drinne stecken, die die Anzeige verändern.
Genau.
Also im einfachsten Fall ist es wirklich nur ein Verändern, dass irgendwelche Sachen ausgeblendet werden, dass Farben, sei es mal, verändert werden oder ähnliches. Oder eben auch, dass man schon wiederum aktive Inhalte einbringt, sprich, dass man JavaScript einbringt. Ja. Dass man an dieser Stelle zum Beispiel auch wiederum im einfachsten Fall eine Alertbox aufklappen lässt und
Sie wurden gerade angegriffen.
Genau, hier ist ihr Virenscanner. Wir haben einen Angriff nicht abgewehrt.
Ja, genau.
Oder sowas. Aber natürlich kann man das ganze Ding dann auch weiter ausbauen. Da kann sich dann, glaube ich, jetzt jeder irgendwas Schönes drunter vorstellen, dass man an der Stelle Cookies abgreift, dass man an der Stelle auch Inhalte ausliest, denn das JavaScript hat ja auch Zugriff auf den DOM, also auf diese Inhalte der gerade angezeigten Webseite und so weiter und so fort. Also wenn man eine derartige Stelle bei seiner Bank findet, man schickt dem Benutzer einen Verweis auf diese Seite mit entsprechend präpariert. Ja. Der Benutzer meldet sich an, der Benutzer bekommt dann diese komische Seite angezeigt und nebenbei werden Informationen noch woanders hin transportiert.
Ja, genau.
Also das ist im Prinzip dieses mehr oder weniger zugriffsübergreifende oder browserübergreifende Angriff, dass man hier versucht, über irgendein Skript Informationen abzufassen oder halt irgendwelche Inhalte zu manipulieren, um in den Rahmen, also in den Kontext hier auch wieder eines anderen Benutzers zu kommen. Man ist dann am Ende gar nicht aktiv als dieser Benutzer, aber wichtig ist halt, den Code dort einzuschleusen und den zur Ausführung zu bringen.
Ja, so ist es.
So. Und dagegen kann man sich natürlich auch dann wieder oder schützen sich die Systeme in einem Rahmen, dass eigentlich gar nicht diese Möglichkeiten existieren sollen. Also da, wo es nicht sinnvoll ist, dass man nicht irgendwie dynamisch Inhalte generiert oder was es da halt alles an komischen Aktionen gibt, sondern dass das eigentlich auch sinnvoll statisch ausgeliefert werden kann und einfach nur dynamisch auf dem Server generiert wird, aber der ausgelieferte Teil ist fest. Oder die andere Geschichte, also beim Request Tracker hat man es halt so gemacht, man prüft halt den Referrer ab. Also man versucht, also wenn im Prinzip auf so eine Seite zugegriffen wird, die eine bekannte Cross-Site-Scripting-Lücke hat, weil man sie halt auch haben will, dann wird halt geprüft, ob dieser Zugriff von der eigenen Seite kam. Also aus der.
Ja, aber das kann ich ja einstellen, von welcher. Also diesen Referrer, den kann ich ja mal, also auch in meinem, also wenn ich
einen Ja, aber den wird nicht dein Opfer einstellen.
Ach so, ja, stimmt, ja.
Das, okay, das ja, Opfer stimmt, wird ja, in dem ja. Sinne nicht diesen Referrer einstellen. Und wenn ich dem halt so einen präparierten Link hinschicke, dann bekommt halt beim Request-Tracker als erst so eine Warnung, das Vorsicht, Cross-Site-Scripting, Achtung, Warnung, Sie können nichts machen. Sind Sie sich vielleicht doch sicher? Ja.
Genau. Ja, es gibt auch von dem der NoScript diese Erweiterung von Firefox.
Ja, stimmt.
Die hat auch so einen, also versucht, so XSS-Schutz mit einzubauen.
Ja, sowas zu erkennen, wo halt irgendwelche merkwürdigen Sachen über Parameter und ähnliches reinkommen. Aber es ist im Prinzip auch eine bekannte Geschichte, dass man über nicht Hackbücher,
Blogs.
Ja, Blogs, aber da, also ja, im Blog über den Kommentar oder über Gästebuchfunktionen.
Okay. Ach so, ja.
Dass man da sich ins Gästebuch einträgt.
Ja, vielen Dank für diese und hier ist meine Homepage.
Ja, genau.
Genau.
Und oder dass man im Prinzip nicht mal seine eigene Homepage bewirbt an der Stelle, sondern eigentlich JavaScript-Code dort einschleust.
Ja.
Und der dann natürlich, der Nächste geht dorthin auf die Seite, guckt sich mal das Gästebuch an und es wird im Prinzip JavaScript-Code im Kontext der, oder es wird JavaScript-Code vom Websurfer, also von einer sicheren Quelle ausgeliefert, von einer vermeintlich sicheren Quelle ausgeliefert und dann natürlich auch entsprechend vom Browser behandelt.
Genau.
Also wenn man da, was weiß ich, sich dann zum Beispiel diese Information dann auch wieder abtransportiert, wie auch immer. Da gibt es dann natürlich genügend Möglichkeiten. Ja, ja. Und Kontaktformulare kenne ich so eben auch mit als eine problematische Stelle. Gästebücher, all solche Einfallstore für solche Cross-Site-Scripting-Angriffe. Und wenn man zum Beispiel eben HTML-E-Mails verschickt, kann man eigentlich die richtig aufgerufene URL, also die mit diesem merkwürdigen Parameter, den man da reinpacken will, auch recht gut verstecken. Also es ist halt, dass man da halt schön was drüber blendet, mithilfe dieses HTMLs und dem Benutzer eigentlich überhaupt nicht auffällt, dass er auf so eine merkwürdige URL klickt und entsprechend in so eine Falle tappt.
Ja. Ja, also mir fiel das jetzt nur gerade ein, dass ich hatte vor, kann ich ziemlich genau sagen, vor 3 Jahren die Webseite der Verbraucherschutzministerin, Frau Aigner.
Die war ja damals auch schon.
Genau, mir angeguckt und da war es halt so, dass da kam JavaScript-Warnung und bei genaueren Hinschauen war das noch so, dass da eine sehr merkwürdige JavaScript-Funktion mit drin war und ich hab's, ich versuch gerade, ich hatte damals was drüber geblockt. Achso, ja genau, und das man kam dann über mehrere Schritte dann auf irgendeinen Server in der Ukraine, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Klasse.
Und der versuchte dann einem irgendeine Exe unterzuschieben.
Ah.
Also ich müsste den Beitrag selber noch in Ruhe lesen. Ich werde es mit verlinken, habe das damals auch relativ gut beschrieben, glaube ich zumindest. Cool. Aber das war, ja, war ziemlich krass und ich hatte mich dann an den Web, wie heißt der? Webmaster da gewendet und das ist dann halt auch behoben worden. Aber es ist auch unklar, woher das kam. Das,
na, aber das klingt für mich jetzt mehr so, als ob die Seite angegriffen wurde und dass die Seite, dass da was untergeschoben wurde. Dass, was weiß ich, wie auch immer eine Möglichkeit bestand, einzubrechen.
Na. Und es ist auch momentan, also das hatte ich heute erst bei Heise gelesen, also es geht irgendwie Schadsoftware rum, die auch den Apache direkt angreift und wo sie wohl mittlerweile von 20.000 Webseiten ausgehen, die da betroffen sind, die gekapert sind. Ja, es müsste man halt nur die richtige Überschrift finden. Dark Leech. Und, aber wie gesagt, ich habe das heute erst gelesen.
Und was greifen die an?
Ach so, nee, das Einfallstor in den Apache ist bisher gar nicht gefunden worden. Sondern es ist nur klar, dass Apache ab Version 2.2.22 irgendwie betroffen ist. Und die liefern dann halt auch irgendeine Schadsoftware aus. Aber genaueres muss ich erst irgendwie noch ergeben, vermutlich.
Interessant. Aber hier ist auch, da hat man natürlich als Webentwickler keine
Chance.
Nee. Zu spät. Also das ist schon ein Schritt vorher.
Ja. Na. Ja, jetzt haben wir also heute im Laufe der Sendung ein bisschen was über SQL-Injection.
Ja, die haben wir kurz
gestreift. Die haben wir kurz gestreift. Was zu XSS haben wir jetzt erzählt.
Ja.
Und jetzt sind unsere 2 Stunden quasi auch schon wieder vorbei. Also es ist 58. Und da viel Neues kann man ja gar nicht mehr anreißen.
Nee, eigentlich nur mit einem pauschalen Verweis auf die nächste Sendung,
die
dann kommen wird.
Mal sehen, also wir haben jetzt gerade überlegt, ob wir vielleicht dann nochmal einen zweiten Teil machen, wo wir dann weitere Schwachstellen besprechen.
Ja, genau, derartige, was da noch so an Lücken und Möglichkeiten existiert.
Genau. Ja. Also ansonsten kann ich nur nochmal, also überhaupt verweisen, um mal wieder ein paar Programmankündigungen zu machen.
Das wollte ich dir auch sagen.
Freitag, also diesen Freitag am 5.4. müsste das sein, gibt es in Weimar eine Podiumsdiskussion zum Urheberrecht. Da kommt hier aus Jena die Silke Helfrich und der Alvar Freude, der vergleichsweise bekannt sein könnte, der Softwareentwickler, hat in der Internet-Enquete mitgesessen, dann der Peter Lang und Micky Mäuser sind beide Komponisten und ich denke, das sind paar schöne Kontrapunkte und es könnte vielleicht eine schöne Diskussion geben, wobei es geht halt schon um 3 los, also nachmittags um 3, was für viele doch vermutlich sehr zeitig ist. Also so gucken. Also eine zweite Veranstaltung, die mir noch einfällt, ist am 22.04. Da werde ich in Erfurt mit an der Podiumsdiskussion teilnehmen zu dem ganzen Thema Handygate, also diese Handyausforscherung in Dresden, zusammen mit dem Lothar König hier aus Dresden und dem Johannes Lichti, ist ein Bundestagsabgeordneter aus Sachsen.
Ja.
Also mal gucken, ich denke, es wird auch eine interessante Veranstaltung werden.
So, und bis dahin
wünschen wir euch Spaß. Genau. Jetzt wünschen wir nur euch bis bald.